getroffen. Johannes, schön, dass du da bist, der Hauptreferent. Auch die beiden anderen, die auch ein Statement zu dem Thema abgeben würden. Einmal der Heinrich Baumann und auch der Lalit Mendes sind auch mit dabei. Das Ganze hat sich relativ spontan entwickelt. Der Johannes, ein sehr spannender Mensch, den wir, den Helmut und ich letztes Jahr kennengelernt haben, fand uns auch ganz interessant und meinte, ja, wenn ich mal Zeit habe und sich ergibt, dann komme ich mal vorbei. Und dann können wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Und da der Dr. Lalit und Hiranti gekommen sind, dachte er, es passt gut. Und wir haben gesagt, ja klar, wenn du dann schon kommst, dann machen wir mal so einen Vortragsabend. Weil ich habe so ein paar Sachen gehört oder auch dich erlebt. Und da dachte ich mir, ja, das lohnt sich schon, wenn wir ein paar Leute dazu einladen und du einfach mal so ein Statement abgibst, wie du gerade die Situation im Land siehst und wo du die Herausforderungen für uns als Christen siehst. Und daher haben wir das eingeladen und ich dachte auch, aber ich wäre gut, wenn man das auch gleichzeitig benutzt, um das ein bisschen zu öffnen und auch die Gemeinde in der Stadt mit zu integrieren. Und da haben wir gesagt, Heinrich, fand ich super, wenn du auch dabei bist. Und da der Dr. Lalit so viel Erfahrung hat mit diesem Thema, wie Gott ein Land verändern kann, how God can change a country, and how God can change leaders, und wie Gott Leiter verändern kann, dachte ich mir, Lalit sollte doch auch mal was sagen. Und da dachte ich, das ist eine sehr spannende Truppe. Und der Johannes hat uns dann dieses tolle Thema gegeben, das Reich Gottes ist Kraft, wie unser Leben und unser Land, wie wir unser Leben und unser Land verändern können. Und da werden wir gleich was dazu hören und bin da sehr gespannt. Ich denke, das wird uns auch herausfordern. Das ist nicht und auch ich hoffe, dass wir danach auch ein bisschen uns austauschen können dazu. Und vielleicht werden auch kontroverse Meinungen da sein, was auch gut ist. Also wir wollen hier keine Harmonie machen. Wenn ihr eine andere Meinung habt oder eine ergänzende Meinung habt, finde ich gut, wenn ihr euch dann zu Wort meldet und ein Statement dazu abgebt. Genau. Und da wir alle Christen sind, glaube ich, werde ich, aber auch wenn wir nicht alle Christen wären, würde ich trotzdem gerne am Anfang beten und uns einfach alle unter den Segen Gottes stellen und Jesus einladen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir, dass Johannes jetzt sicher hier angekommen ist. Wir danken dir, dass Lalit da ist, Jesus. Und wir danken dir für Heinrich, dass er wirklich hier auch da ist und für unsere Stadt Bielefeld hier steht und für das, was Gott in Bielefeld tut. Wir danken dir für all diese Männer Gottes, Herr. Und wir danken dir für diese wunderbare Zeit, die du uns jetzt gibst. Und wir laden dich einfach ein. Wir geben dir all die Freiheit, dass du zu unseren Herzen sprechen darfst. Herr, und wir laden dich ein, dass du dabei bist. Und wie es in deinem Wort geschrieben steht, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Und wir sind sehr gespannt, Herr, was du uns heute in unsere Herzen sagen wirst und wo du uns herausfordern wirst. Und wir erlauben dir das, Jesus, dass du uns herausforderst, dass wir neue Dinge lernen und weiterkommen in unserem persönlichen Glauben und auch weiterkommen mit der Sicht, wie wir unser Land sehen können, wie wir unser Land prägen können. Amen. So, Johannes, ich weiß, du kannst dich super gut selber vorstellen. Ich weiß, du bist verheiratet, du hast Kinder, du hast eine tolle Frau und ja, wir freuen uns, dass du da bist und kriegst das Mikro und viel Freude, viel Spaß, forder uns raus.
Super, ich freue mich sehr, heute Abend bei euch zu sein. Ich bin gerne gekommen nach Bielefeld und habe als erstes festgestellt, Bielefeld gibt's wirklich. Das fand ich toll, ich war schon öfter in der Gegend und drumherum, aber so richtig drin kann ich mich nicht erinnern. Also das freut mich doch sehr, weil ich habe von Bielefeld schon viel Gutes gehört und es wäre schade gewesen, würde es gar nicht existieren. Insofern danke für die Einladung, Paul. Es ist mir wirklich eine Ehre, hier zu sein. Ich dachte gerade, eigentlich sollte ich sitzen und zuhören, Heinrich und Lalit und dir und anderen. Aber weil du dachtest, ich soll was sagen, werde ich das gerne tun. Ich bin aus dem Bayerischen Wald gekommen. Weiß irgendjemand, wo das ist? In Deutschland, ja, gerade noch. Nicht ganz, aber ziemlich weit im Süden. 580 Kilometer von hier an der Grenze zu Tschechien. Die nächste größere Stadt ist Regensburg. Also die nächste heißt 75 Kilometer von uns. Wir sind nochmal 75 Kilometer östlich von Regensburg. Und wenn man eine Linie zieht von München nach Prag, dann sind wir genau in der Mitte. Es ist eine landschaftlich sehr schöne, gleichzeitig sehr abgelegene Gegend. Aber ich bin dort geboren und aufgewachsen und habe eigentlich mit einer kurzen Ausnahme in Afrika die ganze Zeit dort gelebt. Und wir fühlen uns sehr wohl. Wir sind einfache Leute, kommen aus einem einfachen Hintergrund. Deswegen ist auch alles, was ich sage, einfach. Ich glaube überhaupt, dass viele wichtige Prinzipien im Leben einfach sind. Kompliziert machen wir es meistens selber. Einfach heißt aber nicht, dass es immer leicht ist. Da gibt es noch einen Unterschied, ne? Manches kann einfach sein, prinzipiell, und trotzdem schwierig in der Umsetzung, weil wir unsere Prägungen haben, weil wir unsere Kultur haben, weil wir unsere Geschichte haben, weil wir Verletzungen haben, weil wir Stärken und Schwächen haben. Und als ich so nachdachte über diesen Abend und versucht habe, mich etwas inspirieren zu lassen, da wurde mir zuallererst ein Punkt wichtig, den ich gleich am Anfang bringe, und ich bitte euch, diesen Punkt persönlich zu nehmen. Ich habe auf dem Herzen, euch zu danken dafür, dass ihr zum Teil viele, viele, viele Jahre lang die Fahne für das Reich Gottes hochgehalten habt und immer noch hochhaltet. Ich kenne euch nicht persönlich, aber das war auf meinem Herzen, als ich über den Abend betete, dass da eine Dankbarkeit im Raum ist, so im himmlischen Raum, und vom Vater im Himmel her einmal Dankbarkeit, aber auch eine Wertschätzung jedem Einzelnen gegenüber da ist. Und ich sage euch stellvertretend als noch relativ junger Mann, danke, dass ihr treu für das Reich Gottes steht. Danke, dass ihr bestimmt durch viele Schwierigkeiten hindurch in eurer Geschichte nicht aufgegeben habt. Danke, dass ihr unserem Land, der jüngeren Generation, einen Boden bereitet. Einen Boden für das Christentum und für das Reich Gottes. Und das ist unser Thema heute. Ihr habt das wahrscheinlich gelesen. Die Überschrift ist ja das Reich Gottes in Kraft, wie wir unser Leben und unser Land positiv verändern können. Und ich finde das ein sehr spannendes Thema, das mich seit vielen Jahren bewegt, mit dem ich mich auseinandersetze, weil mein Herz brennt stark für unser Land. Mein Herz brennt für Deutschland, und in meinem Herzen ist ein Traum, dass Deutschland sich verändert. In meinem Herzen brennt ein Traum, dass wir zu einer neuen Orientierung kommen in unserem Land, wo wir in die Orientierungslosigkeit abgedriftet sind. Ich träume davon, dass Ehen und Familien wiederhergestellt und geheilt werden, da wo es der Heilung bedarf. Ich träume davon, dass einzelne Menschen in noch mehr Lebensqualität und Sinn und Erfüllung hineinkommen. Das ist mein Traum, der sich über die Jahre in mir aufgebaut hat und wo meine Frau und ich uns eines Tages entschieden haben, wir geben unser Leben für diesen Traum. Wir geben unser Leben für diesen Traum. Und jetzt wäre die Frage, wenn wir von der Veränderung des Landes träumen, wie verändert man denn ein Land? Also wenn das das Ziel ist, wie macht man dann das? Wie geht das in der Umsetzung? Was glaubt ihr? Wie verändert man ein Land? Mit Revolution? Wenn wir uns verändern, sehr gut. Das ist eine sehr gute Antwort. Ich glaube, ein Land wird nachhaltig dann verändert, wenn die einzelnen Menschen sich verändern. Also das große Ganze wird immer runtergebrochen auf das Einzelne, auf das Persönliche, auf das Individuelle. Das heißt, Deutschland wird verändert, indem einzelne Menschen sich verändern oder anders. Die Veränderung des Landes beginnt beim Einzelnen oder noch genauer könnte man sagen, die Veränderung des Landes beginnt bei uns, sie beginnt bei mir, sie beginnt in meinem Herzen. Und mit jedem Schritt, in dem ich oder du, wir ein Stück weit geheilt werden, wo wir ein Stück mehr in unsere Identität kommen, wo wir ein Stück mehr unsere Berufung ergreifen, entdecken, ins Leben bringen, mit jedem dieser Schritte wird das Land ein Stück geheilt und verändert. Und das ist auf der einen Seite eine ernüchternde und auf der anderen Seite eine beruhigende Antwort, weil ich glaube, dass wir mehr in der Hand haben, als wir denken. Ich glaube, dass wir mehr in der Hand haben, als wir denken. Und ich glaube, dass Gott uns in eine Partnerschaft hineinruft und er durch uns Veränderungseinfluss ausüben möchte. Und das werde ich jetzt in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, versuchen, etwas zu erklären. Und ich bin nicht gekommen, um einen Vortrag zu halten. Ich bin auch nicht gekommen mit einer Theorie oder mit einer Theologie, sondern ich bin gekommen mit einem brennenden Herzen und mit einer Botschaft. Und ich versuche uns gemeinsam, wir sitzen alle im gleichen Boot, zu ermutigen, erstens und zweitens auch herauszufordern, nochmal tiefer in diese Dimension von Leben hinein aufzubrechen, wo ich glaube, dass wir für geboren sind. Also ich schütte euch einfach etwas mein Herz aus. Ich erhebe keinen Anspruch auf Perfektion, an dem zerbreche ich. Ich bringe einfach einige Gedanken, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Einige Impulse, wo ich in meinem Leben spüre und im Leben der Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass sie hilfreich sind, dass wir persönlich mal in noch mehr Erfüllung und in unsere Bestimmung hineinkommen und dass zweitens dadurch auch das Land verändert wird. Meine Frau und ich, wir haben jetzt, heute ist Montag, übermorgen Mittwoch unseren 15. Hochzeitstag. Deswegen musste ich Mittwoch früh, muss ich daheim sein, Paul. Freue mich, dass das mit dem Termin geklappt hat. Also wir haben vor 15 Jahren geheiratet, vor knapp 19 Jahren uns kennengelernt. Und das war gerade kurz nach meiner zweiten Bekehrung. Das erste Mal habe ich mich bekehrt, als ich 10 war. Da wurden meine Eltern Christen und da schwappte so das Christentum über uns herein. Und als 10-Jähriger, was macht man da? Man ergibt sich kampflos. Und das habe ich dann ein paar Jahre so gemacht, bis ich in die Teenagerzeit kam. Und dann wurde ich rebellisch. Und dann habe ich rebelliert gegen meine Eltern und gegen ihren Glauben. Das war mir so peinlich. Und gegen unsere Familie. Ich habe 7 Geschwister, wir sind 8 Kinder, 5 Buben und 3 Mädchen und ich bin der zweitälteste von 8. Da gibt es also eine ältere Schwester, mich, einen Bruder, der ist ein Jahr jünger. Und dann kommt eine Lücke von fast 10 Jahren. Dann wurden meine Eltern Christen und dann kommen nochmal 5 Geschwister. Irgendwie hat diese Entscheidung für Christus einen übernatürlichen Fruchtbarkeitsschub freigesetzt. Weiß auch nicht, in jedem Fall ist es so. Und als ich Teenager war, kam eben jedes Jahr ein Geschwisterchen dazu. Das wurde üblicherweise an Weihnachten verkündet. Und mir war das so peinlich, weil die Größe unserer Familie schon längst das gesprengt hat, was man heute, würde man sagen, als politisch korrekt ansieht. Und ich habe zu meinen Eltern immer gesagt, das Erste, was ich mache, wenn ich 18 bin, ist hier ausziehen. Und dann sagte mein Vater zu mir in seiner Liebe und Konsequenz, er sagte, Johannes, da brauchst du nicht warten, bis du 18 bist. Du kannst heute noch gehen, wenn es dir nicht passt und wenn du was Besseres findest. Das habe ich nicht getan, also blieb ich mehr widerwillig als freiwillig. Und das hat mich damals sehr, sehr genervt und geärgert. Und heute bin ich so dankbar, dass mein Vater eben sowohl liebevoll als auch konsequent mit mir war. Ich glaube, beides gehört immer zusammen, ne? Die Liebe und die Wahrheit. Und es gab sogar eine Zeit, wo wir gar nicht mehr direkt miteinander kommunizieren konnten, weil es nur im Kampf endete. Und was mein Vater mir dann später erzählt hat, war, dass er während dieser schwierigen Teenagerjahre oft täglich einen längeren Spaziergang gemacht hat und für mich gebetet hat. Und ich weiß heute, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel gewesen, dass ich die Kurve wieder bekommen habe. Und dann eben ziemlich genau an meinem 20. Geburtstag mich das zweite Mal bekehrt habe. Und ich bin so ein Typ, der Dinge ganz oder gar nicht macht. Und ich habe damals gesagt, also Gott, ich mache jetzt ganze Sache mit dir. Jetzt will ich es wissen und jetzt will ich das Leben leben, das du für mich hast. Und eins meiner ersten Gebete, weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, war, ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich erlaube dir nicht mehr, also ich, Johannes Grassel, erlaube dir, Gott, meinte ich damit, nicht mehr, dass ich eine Frau kennenlerne, die nicht die Frau ist, die du für mich hast. Ich hatte damals ein paar Beziehungen, die nicht so gut waren. Und ich glaube, Gott hat ziemlich amüsiert, einerseits auf dieses forsche Gebet reagiert und gleichzeitig hat er mich ernst genommen, weil Herzensschreie, glaube ich, immer vom Himmel ernst genommen werden. Und einige Wochen nach diesem Gebet, das waren gerade so die allerersten Schritte eben als Christ, habe ich dann Evi kennengelernt. Und wir saßen uns gegenüber und bei mir schlug es ein wie der Blitz. Und ich wusste, das ist die Frau für mein Leben, die Frau, die Gott für mich hat. Und ich war damals 20 und Evi war gerade 16. Und dann kannten wir uns ein paar Tage und dann habe ich ihr das gesagt. Also ich weiß, wir zwei heiraten und du bist die Frau, die Gott für mich hat. Und das hat sie völlig überfordert. Und ich musste dann lernen, erstmal etwas auf die Bremse zu treten und musste lernen, dass Dinge auch ihre Zeit brauchen. So getäuscht hatte ich mich aber trotzdem nicht, weil 3,5 Jahre später haben wir dann geheiratet. Und wir haben eben am Anfang unseres gemeinsamen Lebens uns die Frage gestellt, wofür wollen wir leben? Wofür wollen wir leben? Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt. Ich habe ja viel mit Führungskräften zu tun und mit Unternehmen und Geschäftsleuten. Und ich frage die manchmal diese Frage, wofür lebt ihr eigentlich? Und was ich ganz oft dann merke, ist nach einer kurzen Schockstarre eine gewisse Ahnungslosigkeit. Und dann kommen irgendwelche Antworten, ja, ich lebe für dieses oder das und baue eine Firma auf und will ein Erbe hinterlassen und will meine Familie versorgen. Und das sind alles Antworten, die in gewisser Weise legitim sind. Und trotzdem spüre ich, dass die Frage nicht wirklich reflektiert ist. Also diese drei einfachen Worte, wofür lebe ich, die haben es in sich. Und diese Frage haben wir uns damals gestellt, wofür wollen wir leben? Was wollen wir mit unserem Leben anfangen? Und dann haben wir herausgefunden, dass Gott uns nicht nur geschaffen hat, ganz bewusst und auch sehr gut, sondern dass er Pläne mit uns hat, dass es Berufungen gibt auf einzelnen Leuten, so wie es auch auf Nationen Berufungen gibt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen diese Berufung, die Gott für uns hat, herausfinden und wollen sie leben. Wir wollen entdecken, wozu wir geboren sind. Und wir machen zu unserem Lebensziel nicht Karriereplanung oder monetäre Ziele zunächst, sondern diese Berufung Gottes, die wir entdecken und leben wollen. Und dann begann aufgrund dieser Frage, wofür wollen wir leben, ein Prozess. Die Antwort war nicht gleich klar, aber es begann eine Reise, auf die wir gegangen sind, eine Reise in unsere Berufung hin. Und über die Zeit hat begonnen, ein Traum in unserem Herzen sich zu entwickeln, nämlich den Traum, den ich vorhin schon kurz angerissen habe, uns in Leute zu investieren, die Verantwortung haben in unserem Land, in Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik, ein Traum für unser Land. Und irgendwann wurde uns klar, eines Tages werden wir unser Leben investieren in diesen Traum. Und ich bin von Beruf Kaufmann und war 10 Jahre im Marketing und Vertrieb im Automobilbereich. Und Evi ist Verwaltungswirtin, also Beamtin bei uns in der Kommunalbehörde. Und dieser Traum entwickelte sich so in uns. Und dann war eben klar, irgendwann kommt die Zeit, wo wir diesen Traum leben werden. Und es vergingen die Jahre. Und dann kam der Wunsch auf, in uns mal ins Ausland zu gehen. Und zu den 8 Kindern, die wir sind zu Hause, kommt noch eine Art Pflegeschwester aus Kenia. Also Afrika hat schon länger eine Rolle gespielt bei uns. Und dann dachten wir, Afrika wäre gut, mal hinzugehen, Afrika zu erleben, dort etwas zu machen. Und dann haben wir einen Mann kennengelernt, einen Afrikaner, einen weißen Afrikaner mit schottischen Wurzeln aus Namibia, der bei uns in der Gemeinde war. da hin und wieder kam und er sagte, kommt doch einfach mal und schaut euch an, was ich in Namibia mache. Und dann haben wir 2004 unseren Jahresurlaub da genommen und sind nach Namibia geflogen und waren da 3 Wochen in Namibia und Südafrika und haben diesen Mann Roy Wallace besucht und seine Gemeinde, und er hatte verschiedene Gemeinden im Land gegründet und die hatten verschiedene Dienstbereiche mit AIDS-Kranken und mit Waisenkindern und in den Elendsvierteln. Und das hat uns alles sehr angesprochen, und dann sagte er, komm doch und arbeitet eine Zeit lang mit. Und das hat uns im Herzen berührt und wir spürten, irgendwie gibt es eine Weichenstellung in unserem Leben. Und dann haben wir entschieden, okay, wir brechen mal hier die Zelte ab für einen bestimmten Zeitraum, das waren 6 Monate, aber ergebnisoffen, wir wussten nicht genau, was kommt. Und ich kündigte meinen Job, weil ich spürte, es gibt eben eine neue Entwicklung. Und Evi konnte sich beurlauben lassen über diese Zeit. Und dann sind wir 2005 das erste Halbjahr nach Namibia gegangen und haben da mal aus einem ganz anderen Blickwinkel, weit weg von Deutschland und aus unserem gewohnten Umfeld heraus, eben gelebt und mitgearbeitet und auch die Frage für uns entwickelt oder bewegt, wie geht's weiter nach Afrika. Und dann hatten wir in Afrika den Eindruck, dass Gott zu uns sagt, jetzt ist die Zeit, wo ihr diesen Traum beginnen sollt, konkret zu leben, euch in Führungskräfte zu investieren. Und wir hatten keinen blassen Schimmer, wie das funktionieren soll. Und ihr könnt euch vorstellen, auf einen jungen Mann mit damals knapp 30, ohne Namen, ohne Bildung, ohne große Kohle, noch dazu aus dem Bayerischen Wald, da hat nicht wirklich jemand gewartet, ne, aus der Zielgruppe, die uns auf dem Herzen lag. Aber in unserem jugendlichen Leichtsinn und in unserem Vertrauen haben wir gesagt, okay, wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber wir haben den Eindruck, Gott ruft uns und die Zeit ist reif und wir machen das. Und ich habe festgestellt damals und immer wieder seitdem, dass die Frage nach dem Wie gar nicht unsere Sache ist. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also wenn Gott uns in etwas hineinruft, dann geht es nicht primär um die Frage, wie soll es funktionieren, weil das ist Gottes Sache. Es geht um die Frage, ob wir dabei sind, und das ist unsere Sache. Und da können wir Ja oder Nein sagen. Und wir haben damals entschieden, okay, wir sagen Ja, wir wollen das nicht verpassen. Und Afrika hat uns auch etwas in diese Richtung geprägt, ein bisschen wagemutiger noch zu sein und uns nicht so sehr von Sicherheiten bremsen zu lassen, die uns hier vielleicht zurückgehalten hätten. Und dann haben wir Gott in Afrika um 2 Dinge gebeten. Erstens, gib uns einen Freund, mit dem wir uns zusammentun können, und eine Plattform, in die wir uns einklinken können, damit wir nicht allein auf weiter Flur sind. Und dann kamen wir zurück, und ich mache eine lange Geschichte jetzt kurz, und wir haben uns wieder die Frage gestellt, wie könnte ein erster Schritt jetzt aussehen, nachdem klar ist, wir gehen in die Richtung, in unsere Berufung, in diesen Traum hinein. Und dann hatte ich den Eindruck, ich beginne einfach mal Leute zu kontaktieren, also Führungskräfte, die ich zum Teil kannte, zum Teil nicht, und versuche Gesprächstermine zu bekommen und erzähle ihnen einfach mal, was uns auf dem Herzen liegt, und dann höre ich, was die sagen. Einfach um etwas abzutasten, Feedback zu bekommen, wie die vorgehen würden. Und dann bin ich im ganzen Land unterwegs gewesen und da haben sich viele Türen geöffnet und manches war fruchtbar an Gesprächen, manches war Zeitverschwendung, aber insgesamt war es gut. Und dann kam ich auch in die Schweiz, weil ich dort jemanden treffen sollte, und ein paar Tage bevor ich in die Schweiz fuhr, las ich in einem Geschäftsleute-Magazin einen Artikel eines Mannes namens Claude Schmutz. Ich habe den Namen nie vorher gehört, ich kannte die Person nicht, aber in mir sagte eine Stimme, du musst diesen Mann treffen. Und weil ich sowieso in die Schweiz fuhr, habe ich ihn kontaktiert und wir trafen uns. Und das war im August 2005 in der Nähe von Basel. Wir hatten 1 Stunde und wir sitzen da an unserem Treffpunkt und erzählen uns unsere Geschichte. Und Claude Schmutz war fast 30 Jahre lang bei Roche, einem großen Schweizer Pharmakonzern, international im Management, wurde Christ in seiner Karriere und entwickelte dann auch diesen Traum, diese Vision, etwas für Führungskräfte zu tun, aus den Spannungsfeldern, die er selber erlebte. Und er hat eine Stiftung gegründet, Leaders Integrity Foundation, mit dem Ziel, Integrität in Wirtschaft und Politik zu fördern und eben Führungskräfte zu stärken. Und er sagte zu Gott, Gott, wenn das Ding von dir ist, dann musst du die Leute schicken, die da reinkommen, weil ich alleine kann es nicht. Und wir hatten genau das gleiche Anliegen und sagen noch in Afrika zu Gott, Gott, wenn das von dir ist, dann brauchen wir eine Plattform und Freunde. Und als wir uns gegenüber sitzen, war mir klar, hier sitzt unsere afrikanische Gebetserhörung. Einmal der Freund, der er wurde, und dann mit Lift die Plattform, in die wir uns eingeklinkt haben. Und wo wir jetzt 10 Jahre unterwegs sind, mit einem Netzwerk von mittlerweile knapp 1000 Führungskräften, mit denen wir in Verbindung sind. Und wir begleiten eben einzelne Führungskräfte. Einen Teil meiner Zeit verwende ich, um im ganzen Land unterwegs zu sein, Leute zu besuchen. Coaching und Mentoring ist ein Teil davon. Wir schreiben Bücher und Artikel, wir halten hin und wieder Vorträge, Seminare und schaffen auch immer wieder Plattformen, wo einzelne Verantwortungsträger zusammenkommen können in einem geschützten Raum, wo sie wissen, keiner will was von mir und nichts, was ich sage, wird gegen mich verwendet. Also in einem geschützten Raum, wo eben Verantwortungsträger ehrlich werden können, wo sie ermutigt werden, wo sie inspiriert werden, wo ihnen um ihre Person willen gedient wird und nicht, weil sie vielleicht eine hohe Position oder viel Einfluss oder viel Kohle haben. Und das schätzen die sehr. Und das ist gerade dabei, jetzt nach 10 Jahren sich langsam, aber sicher auszurollen. Und dafür brennt sehr stark unser Herz. Und wir machen das alles ohne Bezahlung in dem Sinn. Also wir sind nicht bei LIF angestellt, obwohl ich die Leitung der Stiftung übernommen habe vor 3 Jahren. Sondern wir haben mit Gott eine Vereinbarung getroffen, Evi und ich damals. Und wir haben in Matthäus 6,33 gelesen, dass Jesus das sagt. Was steht da? Wisst ihr es? Sehr gut. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben. Und in dem Kontext geht es speziell auch um materielle Bedürfnisse. Ne? Und wir haben das gelesen und ernst genommen und wir haben gesagt, okay Gott, so, da steht's, so wollen wir es machen. Und wir machen jetzt mit dir eine Vereinbarung, dass wir uns nach deinem Reich ausstrecken. Wir kümmern uns um dein Reich und du kümmerst dich um die Kohle und um alles, was wir sonst brauchen. Und dann haben wir noch eine Abmachung gemacht untereinander, also Evi und ich und mit Gott, dass wir mit keinem Menschen über Geld sprechen werden, sondern Gott weiß, was wir brauchen und er kann es irgendwie hervorbringen, dass wir es dann bekommen. Und ich sage nicht, so muss man das machen, sondern ich sage nur, das ist unser Weg, wie wir unterwegs sind. Das ist nicht per se pauschal für alle, sondern das muss man individuell finden, aber bei uns hatten wir den Eindruck, so sollten wir vorwärts gehen. Und dann konnten wir das erste Jahr damals noch budgetieren mit dem, was wir auf der hohen Kante hatten. Aber 12 Monate vergehen schnell, ne? Und aus dem einen Jahr sind jetzt 10 Jahre geworden und wir erleben immer wieder Gottes Versorgung im Großen und im Kleinen. Und ich weiß, dass manche unter euch noch viel herausforderndere Lebensgeschichten und Versorgungsgeschichten haben. Und wir dürfen erleben, Gott ist treu. Und das mit dem Reich Gottes, glaube ich, ist wirklich relevant. Und ich glaube, dass Gott sich nach Menschen sehnt, die sagen, ich mache das Reich Gottes zu meinem Nummer-1-Ziel und zu meiner obersten Priorität. Und das fasziniert mich, wenn man ins Matthäus-Evangelium mal hineinliest und in Jesu Geschichte hineinliest. Was war die erste Botschaft, die Jesus platzierte? Was war das Erste, das er sagte? Sehr gut. Er sagte, tut Buße, kehrt um, denn was geschieht? Das Reich Gottes ist nahegekommen. Und ich glaube, wir haben ja auf diesen Ruf reagiert, irgendwie in dem Sinn, dass wir uns für Christus entschieden haben, dass wir als Christen leben. Aber da gibt's Rufe in verschiedener Intensität und ich erlebe immer wieder, dass Gott mich ruft, nochmal einen Schritt mehr aufs Wasser zu gehen, dass er mich uns ruft, nochmal mehr ihm zu vertrauen, dass er uns ruft, nochmal mehr vielleicht auch Risiko einzugehen, dass er uns ruft, nochmal mehr verrückter zu leben. Und deswegen glaube ich, dass dieser Ruf auch heute an uns so im Raum steht von Gott her, so wie wir damals beim ersten Mal reagiert haben und sagen, okay, ich entscheide mich, Christ zu werden. Ich gebe dir, Jesus, mein Leben. Dass Gott uns nochmal ruft mit der Frage, vielleicht so ähnlich wie, bist du bereit, nochmal einen Schritt weiter zu gehen? Bist du bereit, nochmal mehr aus dem Boot deines bisherigen Lebens, aus den vertrauten Sicherheiten, aus dem bisherigen Kontext auszusteigen und mit mir in eine neue Lebensdimension hineinzugehen? Und das ist menschlich gesehen ziemlich verrückt, aber schon George Bernard Shaw sagte mal, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch mal an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Und ich glaube, wenn wir so ins Land schauen, dann ist da was dran. Ne? Wir brauchen ein paar verrückte Leute. Und in all unserer Schwachheit haben wir uns entschieden, so etwas verrückt zu leben. Und ich glaube, dieser Ruf gilt für jeden von uns. Und ich bitte mal um die erste Grafik, die ich mitgebracht habe. Ich habe nämlich drei Bilder mitgebracht, die ich heute Abend in unser Kopf und in unser Herz hineinpflanzen möchte. Und das erste Bild ist eine Collage, die ich gleich erkläre. Dieses Bild hatte ich vor Augen, als ich mal vor einiger Zeit am Schreibtisch saß. Und ich glaube, dass dieses Bild sehr gut beschreibt, diese Berufung, die so grundsätzlich auf jedem Einzelnen von uns liegt. Und ich erkläre das Bild, diese Person in der Mitte mit dieser Krawatte, ich habe da nur den Mann gefunden, das gilt für Frauen genauso. Diese Person steht für uns, die steht für dich und für mich. Und wir sind Krone oben vom Himmel her, diese Krone steht für den Himmel, für den Vater, für den Sohn, für den Heiligen Geist. Und der Pfeil nach unten steht dafür, dass wir eben vom Himmel her positioniert sind, als Männer und als Frauen in ein Umfeld hinein, was ich hinten versucht habe mit diesem Querfoto darzustellen. Kann jemand erkennen, was auf diesem Foto ist? Da sind Häuser drauf, genau. Was für eine Stadt? Sehr gut, ist Frankfurt. Also habe eine deutsche Stadt gesucht, das ist jetzt Frankfurt. Das steht nicht nur für Frankfurt, sondern das steht für unser Land. Egal, ob das jetzt Bielefeld ist oder Frankfurt oder wo wir positioniert sind. Und in welchem Zustand befindet sich klimatisch die Stadt? Könnt ihr das erkennen? Smog? Sehr gut, Paul. Die Stadt befindet sich im Nebel. Und das ist genau der Zustand unserer Gesellschaft. Ne? Also unsere Gesellschaft in weiten Teilen befindet sich im Nebel. Im Nebel heißt in einer gewissen Orientierungslosigkeit oder ein bisschen krasser ausgedrückt in einem Verwirrungszustand. Und woher kommt Verwirrung? Woher kommt Verwirrung? Verwirrung ist im Endeffekt immer das Resultat von Rebellion. Das habe ich am eigenen Leib erfahren in meiner Teenagerzeit. Als ich da so rebellisch war, war ich auch ganz schön verwirrt und hatte ganz krumme Ansichten, wie man Leben lebt, wie man Beziehungen gestaltet. Und das haben wir auch. Wir haben eine Verwirrung im Land, weil wir in einer Rebellion gegen Gott leben, bewusst oder unbewusst, und weil wir uns von den Wertmaßstäben verabschieden und von den Orientierungsmaßstäben, die uns bisher vielleicht etwas mehr Halt gegeben haben. Und plötzlich ist alles möglich und nichts mehr undenkbar. Und das sieht man auf der Makroebene, was die gesellschaftlichen Entwicklungen angeht. Man denke nur an den Bildungsplan in Baden-Württemberg, der groß im Thema war die letzten ein, zwei Jahre, wo überhaupt plötzlich nicht mehr klar ist, sind wir jetzt noch Mann oder Frau und wie werden Beziehungen gestaltet und eigentlich gibt es doch viele verschiedene Geschlechter und wir müssen das alles selber ausprobieren und dann muss jeder für sich das Richtige finden, also Verwirrung pur. Und so geht es in vielen anderen Bereichen, runtergebrochen auf die einzelnen Ehen und Familien. Und das ist der Zustand unseres Landes, weil wir den Orientierungsmaßstab verloren haben. Weil wir im Endeffekt von Gott uns wegbewegt haben. So. Und in dieses Umfeld von Orientierungslosigkeit hinein sind wir gesetzt. Und jetzt kommen diese zwei Bilder links und rechts. Was ist da links auf dem Bild? Das soll Weizen sein, genau. Und rechts ist, das ist Unkraut. Und das bezieht sich einfach auf dieses Beispiel, auf dieses Gleichnis in Matthäus 13, wo Jesus vom Weizen und Unkraut spricht. Und da erklärt Jesus das Reich Gottes, über das sprechen wir heute Abend. Und er sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Acker, auf dem der Herr des Landes gute Saat, also Weizen, ausgesät hat. Und dann passierte was im Gleichnis. Wie geht die Geschichte? Was passierte dann? Nachts aber, sagte Jesus, als alles schlief, kam der Feind des Landesherrn und säte auch etwas zwischen die gute Saat, nämlich Unkraut. Und das ging dann auf mit dem Weizen. Und dann gingen die Diener des Herrn hinaus und haben das alles begutachtet und kamen ganz aufgeregt und sagten: Chef, wir haben ein Problem. Hier wächst nicht nur Weizen, sondern hier wächst auch jede Menge Unkraut. Und dann stellen sie eine Frage: Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Und die Antwort ist interessant, die im Gleichnis Jesus da gibt. Was sagt er? Nein, nicht. Warum nicht? Genau, weil wenn ihr da hingeht und das Unkraut ausreißt, dann reißt ihr Weizen auch mit aus. Also seid mal relaxed und lasst beides wachsen. Und wenn die Zeit der Ernte gekommen ist, dann werden die Schnitter das alles einbringen und dann sortieren wir es aus und dann kommt der Weizen in die Scheune und das Unkraut wird verbrannt. Und das finde ich insofern interessant, weil Jesus mit anderen Worten sagt, das Unkraut ist nicht das Problem. Das Unkraut ist gar nicht im Fokus, sondern worum es geht, ist der Weizen im Land. Und wo haben wir oft unseren Fokus drauf? Auf dem Unkraut, ne? Genau andersrum. Und wir sagen dann, was alles schlecht ist im Land und wie es den Bach runtergeht und wie alles sich zersetzt. Und ich habe es ja gerade erklärt mit der Verwirrung. Das ist auch richtig. Nur, das ist nicht das Ende der Geschichte. Sondern Jesus ermutigt uns und sagt, das ist alles nicht das Thema, sondern worum es geht, ist der Weizen. Ich habe Weizen gepflanzt und der Weizen geht auf im Land und es wird eine gute Ernte geben. Und wer steht für den Weizen? Wer steht für den Weizen? Die Christen oder wieder runtergebrochen, wir selber. Ne? Jeder von uns ist so ein Weizenhalm, der da im Land in den Himmel ragt. Und um uns herum gibt es jede Menge Unkraut, das ist gar nicht zu bestreiten. Nur, das ist auch nicht das Problem. Und deswegen sollten wir ermutigt sein, auf Jesus zunächst zu schauen und unsere Berufung neu zu erkennen und zu bejahen und zu sagen, okay, Gott, ich erkenne und ich glaube, dass du mich in dieses Land gesetzt hast, weil du, und jetzt kommt der Pfeil wieder von oben nach unten und dann in uns hinein, und wenn ihr das genau anschaut, diese Person, dann gehen da Pfeile von innen nach außen, weil du durch uns Veränderungseinfluss bewirken möchtest. Und das ist der Schöpfungsauftrag, den Gott uns von Haus aus und vom Ursprung her gegeben hat. Und wenn wir wissen wollen, wie Leben so von Gott her gedacht ist, brauchen wir nur in den Schöpfungsbericht der Bibel schauen, mal vor den Sündenfall, weil da hat es Gott ja so gemacht, wie er sich's gedacht hat. Und was lesen wir da? Das kennen wir alle. Adam und Eva sind positioniert wo? Wo? Im Garten Eden, das heißt auf ein Stück Land positioniert. Warum? Sehr gut, zuallererst, weil Gott in Beziehung leben möchte und dann als Auftrag, um fruchtbar zu sein, um Position einzunehmen, um das Land zu bewirtschaften, um aus den anvertrauten Ressourcen was zu machen, um es fruchtbar zu machen und es wachsen und gedeihen zu lassen. So, das ist der Schöpfungsauftrag, der von Anfang an steht, und dieser Schöpfungsauftrag ist nie zurückgenommen worden. Und ich glaube, der gilt heute, dass wir wie Adam und Eva positioniert sind in ein Stück Land, wäre noch zu klären, was das ist, um unser Land zu bewirtschaften und fruchtbar zu machen und es zum Blühen zu bringen. Und ich glaube, dass zu unserem Land einmal unsere Persönlichkeit gehört, also uns selbst ernst zu nehmen, auch unsere Berufung zu entdecken, unsere Identität zu finden, Rücksicht auf uns zu nehmen. Ich habe mit so vielen Leuten zu tun, die so erfolgreich sind äußerlich und gleichzeitig so einen Mangel an Lebensqualität und Erfüllung haben innerlich. Und ein Freund von mir, der steht symptomatisch für viele. Das wurde ein Freund, den habe ich vor einigen Jahren kennengelernt, der hatte mich angesprochen nach einem Vortrag zum Thema Lebe deinen Traum. Das ist ein Thema, wo ich gerne und viel darüber spreche. Und er kam dann nach dem Vortrag auf mich zu und sagte, Sie haben da über Lebe deinen Traum und Ausstieg aus dem Hamsterrad gesprochen und das klingt alles gut. Und ich merke, ich stecke im Hamsterrad und ich will da raus. Können Sie mir helfen? Und das war so ein Mid-40er-Manager-Typ, ganz ein tougher Typ, also mit dem würde ich nicht unbedingt Business machen wollen. Mir fiel der schon auf während dem Vortrag und dann konfrontierte mich der mit der Frage. Und das war eine gute Frage. Und wir sind dann einfach mal in Kontakt gekommen und haben die Karten getauscht und dann habe ich ihn eingeladen, mal zu uns in den Bayerischen Wald zu kommen, um ein paar Tage miteinander zu haben, zu verbringen, etwas zu reflektieren, wo steht er, was ist eigentlich in ihm an Bedürfnissen, an Sehnsüchten, an Träumen. Und dann kam er auch nach einiger Zeit und schon am ersten Abend bricht er in Tränen aus, dieser taffe Typ, und erzählt seine Geschichte. Und er erzählt von seiner beruflichen Position, Geschäftsführer in einer Interimsmanagement-Unternehmensberatung, die immer dahin gehen, wo die Firmen gerade am Abstürzen sind und dann versuchen, das Ruder rumzureißen. Also sehr herausfordernd bezüglich seines Jobs. Und gleichzeitig eine Frau zu Hause, die an einer ganz schweren Krankheit erkrankt war und einen Sohn, mit dem sie massive Probleme hatten. Also sein Trouble hätte für ein paar Leben gereicht. Und das erzählt er alles so. Und dann sagt er unter Tränen, es ist das erste Mal seit Jahren, dass ich 3 Tage für mich habe. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass ich es wage, mich selbst ernst zu nehmen. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, sagt er dann später, als ich ihn fragte, was wird dir eigentlich so bewusst, wenn du zurückschaust, dann sagt er, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann wird mir klar, ich habe bisher immer nur versucht, die Erwartungen anderer zu erfüllen, anstatt selbst zu leben. Und das hat etwas damit zu tun, dass es um uns als Person geht und dass wir manchmal vor lauter Dienst vergessen, Rücksicht zu nehmen auf uns erstens und auf die Leute, die am wichtigsten sind in unserem Leben zweitens. Das wäre so der zweite Kreis unseres Landes, nämlich unsere Ehe, wenn wir verheiratet sind, und dann danach unsere Familie, unsere Kinder, das familiäre Umfeld. Und dann der Beruf. Und das sind aus meiner Sicht die 3 Kernbereiche, die zu unserem Land gehören. Also unsere Persönlichkeit, unsere Ehe und Familie und unser berufliches Umfeld. Und das sind wir von Gott hinein positioniert, damit er durch uns und mit uns in einer Kooperation unser Land verändert. Und im Psalm 16 heißt es in Vers 6 und 7, dass das, was uns von Gott gegeben ist, wie ein fruchtbares Stück Land ist, das uns glücklich machen soll. Neu-Genfer Übersetzung. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Gott hat größere Gedanken mit uns, über uns, als nur die Zeitachse zwischen Geburt und Tod erstens. Und er möchte, so wie es mit Adam und Eva damals gemacht hat, er möchte unser Land verändern. Und ich glaube, dieser Auftrag steht. Und ich glaube, Gott sucht nach Menschen, die sich dem wieder hingeben und sagen, ich richte mal meinen Blick über den Tellerrand hinaus, über meinen vielleicht anspruchsvollen Job hinaus, über das, was mir täglich meine Zeit und Mühe kostet und abverlangt, hinaus, und ich schaue wieder auf das größere Ganze. Was hast du, Vater, eigentlich mit mir vor? Was willst du durch mein Leben bewirken? Und so glaube ich, und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was wir anfangs sagten, mit jeder einzelnen Person, die mehr in diese Berufung, in diese Position, in diese Rolle von Königs- und Priesterschaft hineintritt, mit jeder einzelnen Person wird das Stück Land verändert. Weil jeder von uns ist immerhin ein 82-Millionstel ungefähr. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Und gleichzeitig hat jeder von uns auch Einfluss nach außen. Am Arbeitsplatz irgendwie, da muss ich keine Führungskraft sein. Es gibt immer Leute, mit denen ich zu tun habe, in meiner Straße, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Täglich begegne ich Leuten und bewusst oder unbewusst nehme ich Einfluss auf diese Leute. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass durch uns Salz und Licht, Segen und Heilung und Gesundung in unser persönliches Land und in unser Land im Sinn von Deutschland kommt. Und das ist ein Ruf, dem sich bisher viel zu wenige zur Verfügung stellen, weil womit sind ganz viele Christen beschäftigt? Ich glaube, ganz viele Christen, und das ist kein Vorwurf, das ist nur eine Analyse, wenn ich so ins Land schaue, ich glaube, ganz viele Christen sind damit beschäftigt, einigermaßen zu überleben. Also geistlich zu überleben und vielleicht auch in ihren ganzen eben beruflichen, privaten Dingen zu überleben, aber nur überleben ist zu wenig. Nur überleben ist zu wenig. Und ganz viele Männer, um mal bei den Männern zu bleiben, Welchen Gesichtsausdruck haben viele Männer in der Gesellschaft und in der Gemeinde? Helmut, sag's. Bitte?
Nicht glücklich.
Nicht glücklich oder andersrum, also gut, sehr gut. Ganz viele Männer sind gelangweilt und frustriert. Man braucht sich nur mal in Bielefeld auf den Stadtplatz, also gibt es bestimmt, hinstellen und mal Männer anschauen oder in der Gemeinde, nicht hier, aber woanders. Ganz viele Männer sind frustriert und gelangweilt. Und warum ist das so? Weil wir unsere Berufung verloren haben. John Eldridge sagt in einem seiner Bücher, im Herzen eines jeden Mannes brennen drei tiefe Wünsche, die ein Leben lang danach verlangen, erfüllt zu werden. Wisst ihr welche? Bitte? Sehr gut, haben wir darüber schon gesprochen? Du weißt es, genau. Also, drei tiefe Wünsche. Erstens, Abenteuer zu erleben. Zweitens, einen Kampf zu bestehen. Und drittens, eine Prinzessin zu erobern. Und interessant ist, dass praktisch alle Filme, die Männer ansprechen, nach diesem Muster aufgebaut sind, ne? Denk mal an Braveheart von Wallace, den schottischen Freiheitskämpfer. Immer das gleiche Muster. Ne? Abenteuer leben, nicht langweilig, Kampf und Prinzessin ist auch immer dabei. Und im Herzen einer jeden Frau brennen auch drei Wünsche, sagt Eldridge. Wisst ihr welche? An einem Abenteuer teilzuhaben, umworben zu werden und in ihrer Schönheit erkannt zu werden. Und wir haben drei Kinder, Evi und ich, eine Tochter, Sarah Grace, die wird jetzt 9, und einen Sohn, Jonathan Choi, der wird 7, und einen Joel Jeremy, der ist 2 geworden. Und wenn ich die beobachte, dann ist genau das drin, was Eldridge sagt. Bei den Buben Kampf und Abenteuer und Erobern und bei den Mädchen Prinzessin und umworben werden. Und die stehen vor dem Spiegel und verkleiden sich und spielen Puppe. Und ich hatte kürzlich ein Freundebuch in der Hand. Kennt ihr das? Also der Jonathan geht noch in den Kindergarten. Und das gibt es auch in der Schule, wo man dann den Schulkameraden das rumreicht und jeder trägt sich ein und dann gibt es ein vorgegebenes Muster, also was isst du gerne und welche Musik magst du? Und dann stand da auch, was willst du später mal werden und wovon träumst du? Und ich fand wieder so interessant, ne? Bei den Mädchen, was willst du später mal werden? Tierärztin, Tänzerin, Prinzessin. Und bei den Buben Fußballer und Polizist und solche Dinge. Also es ist in uns hineingelegt. Und wenn jemand sagt, dass wir unser Geschlecht selber entdecken müssen, dann hat er den Glockenschlag nicht gehört. Gott sagt ganz klar, Mann und Frau habe ich geschaffen und das ist immer noch die Wahrheit. Das hat was mit der Verwirrung zu tun, in der wir uns bewegen. Und irgendwie muss das hin und wieder mal klar gesagt werden. Es muss mal wieder Deutsch gesprochen werden in Deutschland. Irgendwie ist uns da was abhanden gekommen. Also darum geht es, in unsere Position hinein zu treten. Und jetzt bitte ich um das zweite Bild, weil was passiert, wenn wir das tun? Dann passiert genau das, was ich hier ganz einfach versucht habe abzubilden. Was ist das für ein Land im Hintergrund? Das ist Deutschland und da sind ganz viele Leute drauf. Ne? Die Leute stehen für 82 Millionen ungefähr Deutsche. Und die meisten sind so hellgrau-weiß, fast nicht erkennbar, aber dann gibt es einzelne Farbige, die herausragen. Und was glaubt ihr, wer diese Farbigen sind? Also für was stehen die? Christen, für die Leute, die, wie auf dem vorherigen Bild gezeigt, ihren Stand einnehmen. Also nicht nur Christen, sondern Christen plus König und Priester, Königin und Priesterin. Ich nehme mein Land ein. Ich folge dieser Berufung. Ich versuche herauszufinden, was Gott mit meinem Leben vorhat und möchte das zu meinem Lebensinhalt machen. Genau. Und was ist da in der Mehrheit? Die Weißen, Unsichtbaren oder die Farbigen? Die Weißen sind in der Mehrheit, ne? Also das ist jetzt ein bisschen, will ja keinem zu nahe treten, aber um beim Gleichnis zu bleiben, das Unkraut ist in der Mehrheit im Vergleich zum Weizen. Ist das schlimm? Nicht wirklich, gell? Weil wir haben ja gerade schon gehört, dass es um den Weizen geht und jetzt finde ich wieder interessant, dass durch die ganze Bibel hindurch Gott nie mit der Mehrheit, sondern immer mit einer Minderheit arbeitet, um das Größere zu beeinflussen. Denken wir an Hesekiel, wo es heißt, Gott suchte nach einer Person, die vor ihm für das Land in den Riss getreten wäre. Oder denken wir an Abraham, als er in bester jüdischer Manier mit Gott verhandelt über das Schicksal von Sodom und Gomorra. eine Städten von Tausenden von Leuten. Und letztendlich handelt Abraham Gott herunter auf wie viele Leute? Auf 10 Gerechte. Und Gott sagt, 10 Gerechte, wenn du mir zeigst, unter den Tausenden, dann verschone ich die Städte. Hat er damals nicht gefunden, heute schon. Weil wir sind die Gerechten, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Jesus uns gerecht gemacht hat. Und wir sind im Land. Es gibt Hoffnung fürs Land. Denken wir an Pfingsten, als 120 im Obergemach zusammen waren, als der Heilige Geist fiel. Und plötzlich wurde die ganze damalige Welt verändert. Durch diese 120, angezündet vom Geist. Oder denken wir an Gideon mit seiner Armee von über 30.000, als er gegen den Feind zog und dann runter reduziert wurde. Auf wie viel? Auf 300. Und er dann den Feind besiegte. Und warum hat das Gott so gemacht, ihn auf 300 runterzubrechen? Menschlich gesehen völlig crazy. Ich glaube, er hat es unter anderem deshalb gemacht, dass von Haus aus klar ist, wem die Ehre gebührt am Sieg. Nämlich ihm. Und Gott liebt es, glaube ich, uns immer wieder ins menschlich Unmögliche hineinzuführen. Also, egal wo man hinschaut oder bei Elia, als er verzweifelt mit Gott hadert und sagt, keiner ist mehr da in Israel, der sich noch nach dir richtet. Und Gott sagt, cool down, Elia, es gibt noch 7000 andere neben dir, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Also immer wieder benutzt Gott einen kleinen, man könnte fast sagen Überrest, um das Größere zu durchdringen. Und deswegen glaube ich, dass es Hoffnung gibt für unser Land, nicht weil die Zustände im Großen und Ganzen so toll sind, sondern weil es Menschen gibt, Männer und Frauen wie wir, die von Gott in dieses Land gesetzt sind. Und ich glaube, Gott liebt dieses Land so sehr. Und wenn wir unsere Geschichte anschauen, was wir auch durch die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg hindurch, was wir an Leid anderen gebracht haben und an Leid auch selber erlebt haben, dann wäre das der Counterpart zu dem, was Gott eigentlich vorhat, nämlich Deutschland, glaube ich, wirklich zu einem Segen für viele Nationen zu machen. Das ist die eigentliche Berufung. Und die wurde damals von einem falschen Vater, Hitler, ins Negative verkehrt und missbraucht. Und das hat so viel Leid ausgelöst. Und Gott ist der Richtige, der gute Vater. Und er sagt, Deutschland, ich möchte dich in deine Bestimmung hineinführen als ein Vaterland zum Segen für viele andere Länder. Ich bin überzeugt, dass das Teil unserer Berufung ist. Und es braucht Leute, die als ein Überrest im Land diese Berufung ergreifen und sagen, ja Vater, du darfst mich da nochmal neu mit hineinnehmen. Wir nehmen das ernst. Und als Gott uns errettet hat, hatte er nicht nur uns im Blick, also zuerst uns, weil es geht immer zuerst um die Beziehung 1:1. Aber ich glaube, er hatte auch unser Land im Blick, unser Umfeld im Blick. Also jeder Einzelne ist im Endeffekt wie eine Speerspitze Gottes ins Land hinein, in unser Umfeld hinein, und Gott möchte durch uns Veränderungseinfluss bewirken. Und jetzt wäre die Frage, wie kann das funktionieren? Also jetzt schon, wie kann das funktionieren? Oder was ist der Schlüssel, damit wir fruchtbar werden, sodass Gott hervorbringen kann, was er durch uns bewirken möchte? Und das ist eigentlich der Kern dessen, was ich heute in der Kürze der Zeit sagen möchte. Wir schauen mal in die Apostelgeschichte. Also ihr müsst nicht hineinschauen, aber gedanklich gehen wir da hinein ins erste Kapitel, 5. Vers. Das ist der Zeitraum in der Apostelgeschichte, wo Jesus noch als schon gekreuzigter und auferstandener, aber noch nicht in den Himmel aufgefahrener mit den Jüngern zusammen ist und sich über 40 Tage immer wieder zeigt und über das Reich Gottes spricht. Und dann sagt Jesus in Apostelgeschichte 1,5, Johannes hat mit Wasser getauft. Und jetzt kommt's, Komma, aber ihr werdet was? Mit Heiligem Geist getauft werden. Also Johannes hat mit Wasser getauft, er steht für das Alte, mehr für das Menschliche, für das aus uns selbst heraus Leben. Das war das Alte. Aber ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und ich glaube, also mal ganz einfach, das ist die Antwort, wie Reich Gottes gebaut wird und wie unser Leben und unser Land verändert werden können. Da gibt es noch viele andere Aspekte, aber ich kann da nicht auf alles eingehen. Und ich hatte den Eindruck, mal diesen einen Punkt von vielen herauszugreifen. Ich glaube, dass wir nochmal eine ganz neue Abhängigkeit und Liebe zu und Freundschaft mit dem Heiligen Geist brauchen. Das ist der Schlüssel. Wir können nicht aus eigener Kraft göttliches Leben leben. Wir können nicht aus eigener Kraft unser Umfeld, unser Land schon gar nicht mal wirklich uns selbst verändern. sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Und an dieser Stelle in der Apostelgeschichte hat Gott einen Nagel eingeschlagen, der die ganze Entwicklung der Nationen und Länder und der Menschheit verändern wird, wo er sagt, aber ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und es ist interessant, in welchem Zustand die Jünger zu dem Zeitpunkt sind. Die waren ein paar Jahre lang mit Jesus unterwegs. Engste Beziehung, haben alles miterlebt an Zeichen und Wundern, was Jesus getan hat. Und trotzdem haben sie nicht im Ansatz kapiert, worum es Jesus eigentlich ging. Weil genau in diesem Kontext sprechen die Jünger Jesus an und sagen, wirst du jetzt das Reich für Israel wieder aufbauen? Und sie dachten immer noch in den menschlichen Kategorien und erwarteten von Jesus, dass er die Römer rauswirft, dass er das Land wieder ausweitet, wie zu König Davids Zeiten, dass er Israel zu neuem menschlichen Ruhm führt. Und Jesus sagt mit meinen Worten, nein, es geht um ganz was anderes. Es geht um eine göttliche Dimension von Transformation und von Veränderung. Und das geht nur mit und durch den Heiligen Geist. Und das ist der Schlüssel. Und als der Heilige Geist an Pfingsten fiel, hat es die ganze Szenerie verwandelt. Und plötzlich gingen die raus. Petrus predigte, Tausende bekehren sich, Zeichen und Wunder geschahen. Das ganze Bild wurde in Farbe getaucht durch den Heiligen Geist. Und ich habe mal ganz bewusst die Apostelgeschichte gelesen mit Fokus auf dem Heiligen Geist. Und dann stellt man fest, dass in den 28 Kapiteln der Apostelgeschichte der Heilige Geist mehr als 50 Mal namentlich erstens erwähnt wird und zweitens alle wichtigen Entscheidungen, alle strategischen Entscheidungen durch ihn getroffen wurden. Und ich hörte mal eine Aussage, die finde ich gut. Da sagte jemand, hätte man zur Zeit der Apostelgeschichte den Heiligen Geist rausgenommen, wären 95% zusammengebrochen. Wenn man den Heiligen Geist heute aus den Gemeinden rauszieht, laufen 95% einfach weiter wie vorher. Und keiner merkt es wirklich, dass er nicht mehr da ist. Und das ist etwas schwarz-weiß, aber ich glaube, da ist was dran. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ich frage euch mal, wie kam das Evangelium nach Afrika? Da war es nämlich, bevor es nach Europa kam. Durch den Kämmerer, sehr gut. Durch Philippus, der vom Geist geleitet an die Straße geführt wurde, wo der Kämmerer von Äthiopien vorbeikam, der gerade in der Schrift las und es sich nicht erklären konnte, weil er den Geist nicht hatte. Und Philippus steigt auf und erklärt es ihm und ihm gehen die Augen auf und er tauft ihn und dieser wird Christ und er geht nach Äthiopien und bringt das Evangelium nach Afrika. Wie kam das Evangelium nach Europa? Durch Paulus, besser gesagt, durch den Geist, der Paulus anwies im Traum, nach Mazedonien zu kommen, weil Paulus hatte ganz andere Pläne, der wollte nach Kleinasien. Und der Heilige Geist, lesen wir in der Apostelgeschichte, hat es verhindert und bewirkte dann diesen Traum, wo dieser Mazedonier Paulus erscheint und sagt, komm herüber und hilf uns. So kam es nach Europa, das Evangelium, durch den Geist. Wie kam das Evangelium zu den Heiden, also zu uns? Durch den Geist, indem Petrus diese Offenbarung hatte von diesem Tuch mit den vier Enden, mit diesen ganzen Getiers drin, was er essen sollte. Und er hat sich anfangs geweigert und der Geist macht ihm klar, dass er nicht mehr unterscheiden soll zwischen unrein und rein. Und dann klopft es an die Tür und die Abgesandten vom Hauptmann Cornelius kommen und rufen ihn. Und Petrus ist durch den Geist vorbereitet und geht. Und das ganze Haus von Cornelius bekehrt sich. Also immer wieder ist der Heilige Geist die entscheidende Person und spielt die Schlüsselrolle, wenn wir wirklich fruchtbar sein wollen in der Veränderung von unserem Leben und von unserem Land. Und das bringt mich zur dritten Grafik, die ich euch zeigen möchte und das hat mit unserer eigenen Geschichte etwas zu tun. Ich habe erzählt, dass ich vor 10 Jahren da zu LIF kam, also Leaders Integrity Foundation, diese Schweizer Stiftung, mit dem Anliegen, dass wir Führungskräfte erreichen, dass wir Integrität in Wirtschaft und Politik bringen, mit anderen Worten, dass wir einen ganz kleinen, bescheidenen Beitrag zur Veränderung des Landes oder unserer Länder beitragen. Und wir sind im Leitungsteam 7 Leute, 4 Schweizer und 1 Engländer und 2 Deutsche. Und wir haben damals dann begonnen, mit bester Absicht LIF zu managen. Also alles Business-Leute, die meisten älter als ich, Die waren erfolgreich im Beruf, zum Teil sind die noch im Beruf. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, das spüren wir, ist ein Ruf Gottes an uns, Integrität in Wirtschaft und Politik. Und jetzt gehen wir hin und jetzt machen wir das. Weil, was sind wir von unserer Prägung her? Macher, ne? Ganz einfach, wir sind Macher. Also überwiegend in der westlichen Welt, wir sind gewohnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu machen. Und dann haben wir gemacht. Und dann hatten wir Business-Meetings wie in der Firma mit Mindmaps und Organigrammen und Strategieplänen. Und das war auf dem Papier super und funktioniert hat überhaupt nichts. Und dann haben wir Seminare geplant und teure Sprecher eingeladen und schöne Hotels gebucht und Flyer gedruckt und das mussten wir alles wegschmeißen, weil praktisch niemand sich angemeldet hat. Und das ging 3 Jahre so und dann dämmerte uns etwas und uns wurde klar, wir können so nicht weitermachen, das funktioniert nicht. Wir können göttliche Projekte nicht mit menschlicher Methodik umsetzen. Und das brachte uns zum Nachdenken und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, die hat unsere ganze Vorgehensweise völlig auf den Kopf gestellt. Und wir haben gesagt, wir hören auf, selbst Türen öffnen zu wollen, also zu unserer Zielgruppe und in Unternehmen und in gesellschaftliche Bereiche hinein. Erstens. Zweitens, wir erklären den Heiligen Geist zu unserem Chefstrategen. Das haben wir ganz formell damals als Leitungsteam so gemacht, in einer Sitzung. Also weil uns das wichtig war, nicht weil es um Formalitäten geht, sondern weil es uns wichtig war. Und dann haben wir gesagt, drittens, wir hören unsere ganzen Arbeitsmeetings auf. Also bis dahin hatten wir uns immer getroffen wie bei so Geschäftsleitungstreffen. Und das hören wir auf und wir kommen jetzt ein paar Mal pro Jahr für jeweils 2 Tage in den Schweizer Bergen an einem Ort zusammen, ohne Agenda, sagen die Schweizer, also ohne To-Do-Liste. Und dann versuchen wir als Team zu hören, was liegt auf dem Herzen Gottes. In welche Projekte sollen wir uns reinbegeben? Welche Leute sollten wir kontaktieren? Was hat er eigentlich für uns vorbereitet? Und das haben wir im August 2007 so entschieden und das hat uns völlig verändert. Das hat uns auch massiv gestretched und stretcht uns immer noch, weil, wie ich am Anfang sagte, manches ist einfach, aber nicht leicht. Ne? Eigentlich einfach, aber nicht leicht, weil ich bin eigentlich Vertriebsmann und wenn man im Vertrieb arbeitet und den Entscheid trifft, ich akquiriere nicht mehr, ich gehe nicht mehr selber Aufträgen nach, sondern ich kümmere mich nur noch um das, was automatisch reinfliegt, ist ziemlich verrückt, ne? Menschlich gesehen. So, aber wir leben in einem Upside-Down-Kingdom. Die Maßstäbe Gottes sind oft ganz anders als unsere. So, und dann haben wir das entschieden. Und das hat uns herausgefordert, weil plötzlich hieß es, wir müssen warten. Warten darauf, dass Gott spricht. Und das Lernen, ihn wahrzunehmen. Und dann auszutauschen in der Gruppe und eine Einheit zu finden, von der wir glauben, okay, in diese Richtung soll es jetzt gehen oder nicht. Und in der Folge dieser Entscheidung begannen sich einmal was sehr herausfordernd und andererseits begannen sich plötzlich Türen zu öffnen, die wären vorher nie aufgegangen. Ich hatte eines Tages plötzlich eine E-Mail im Posteingang von der UBS, dieser Schweizer Großbank, die uns eingeladen hat, nach Frankfurt zu kommen, um eine Veranstaltung zu machen mit ihren Top-Nachwuchsführungskräften. Und ich war völlig perplex, weil normalerweise würden sich Berater die Finger abschlecken, das zu bekommen. Ne? Und wir haben gar nichts getan und plötzlich ist das da. Und dann habe ich mit der Dame, die das schickte, telefoniert und die sagte dann, ja, sie wären, irgendwer hätte den Hinweis auf uns gegeben und ob wir nicht kommen würden und das machen würden. Und da braucht es noch ein Gespräch mit dem Vorstand vorher, aber ob wir bereit wären. Und dann sagte ich, ja, wir sind bereit, aber ihr müsst wissen, dass unser Hintergrund ein christlicher ist. Und das muss niemand glauben, aber ihr müsst es akzeptieren, weil wenn wir kommen und über Integrität reden, dann wird das früher oder später irgendwie deutlich. Und wir werden nicht versuchen, irgendjemand zu missionieren, aber wir werden klar Position beziehen. Und wenn ihr das nicht akzeptiert, dann ist das für euch schwierig und für uns, dann bleiben wir lieber gleich daheim. Ne? Und dann sagte die, nein, sie würden also bewusst jemand mit christlichem Hintergrund suchen, fand ich noch interessant, weil eigentlich heißt es in den Unternehmen immer religiös neutral sich zu verhalten. Was aber hinter den Kulissen gar nicht so ist, der Buddhismus spielt eine gewaltige Rolle, das ist nur ein Einschub, also in großen Unternehmen. Und außerdem hätten sie sowieso gedacht, so einen Bischof oder so einzuladen und dann sind die auf uns gekommen, fand ich auch noch gut. Ne? Also, und dann gingen wir dahin und dann war das ein herausfordernder, aber guter Tag. Und so gibt es einige Beispiele, wie plötzlich sich Türen öffneten und öffnen, wo Kontakte entstehen, die wir sonst nicht hätten machen können. Oder ich lese die Zeitung immer wieder bewusst und frage den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was hast du vorbereitet, wen soll ich kontaktieren? Und dann passiert es immer wieder, dass ich an bestimmten Personen hängen bleibe und den Eindruck habe, die Person soll ich jetzt kontaktieren. Und nur dann werde ich aktiv, sonst nicht. Und dann mache ich das meistens, dass ich einen Brief schreibe, ganz kurz und eben der Person schicke und kurz erkläre, was unser Hintergrund ist und dass es um Integrität geht und um ein persönliches Gespräch bitte. Und praktisch immer öffnen sich die Türen und Beziehungen entstehen und das Netzwerk wächst und wir können uns in einzelne Leute hinein investieren. Und das ist ein völlig andere Vorgehensweise, eben wo wir mehr und mehr versuchen, vom Geist her das anzugehen. Und das ist jetzt diese Grafik, das ist kein theoretisches Modell, sondern das ist einfach der rote Faden, der sich bei uns über die Jahre jetzt bei LIV entwickelt hat. Und da gibt es diese drei Kreise, Inspiration zu oberst und dann Beziehungen und Initiativen. Und der rote Pfeil geht so im Uhrzeigersinn von oben nach unten. Und dieses LT in der Mitte steht einfach in unserem Fall für Leitungsteam. Oder man könnte in einer Gemeinde auch eben Leitungsteam sagen oder in einem Werk oder einer Organisation der Führungsmannschaft oder in einem Unternehmen der Geschäftsführung, wie auch immer. Also das ist die Gruppe von Leuten, die das Ganze leitet und steuert. Und jetzt geht es uns zuerst um die Inspiration. Alles beginnt oben. Und Inspiration bedeutet, wir versuchen mal auf Gott zu hören. Inspiration bedeutet, wir bitten den Heiligen Geist, uns hineinzunehmen in das, was er vorbereitet hat. Inspiration heißt, dass wir im Gebet, aber auch im Austausch, in der Diskussion spüren, versuchen zu spüren, wo sollen wir den nächsten Schritt machen und in welche Richtung. Inspiration bedeutet die Abhängigkeit vom Himmel. Im Epheser 2,10 sagt Paulus, dass wir geschaffen sind in Christus für gute Werke, die, und jetzt wird es spannend, bitte, die schon vorbereitet sind, wo? Ja, in Christus, im Himmel, damit was passiert, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist wieder so eine Upside-Down-Aussage. Ne? Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und wenn man das ernst nimmt, dann heißt das, wenn Paulus da recht hat, und ich glaube, er hat, dann heißt das, es gibt für jeden von uns gute Werke. Wir sollen nicht ohne Werke sein. Gott ist ein Gott der Effizienz und er will Frucht hervorbringen. Werke sind part of the game. Aber wir müssen die Werke nicht selbst erfinden, sondern die Herausforderung ist herauszufinden, was ist vorbereitet im Himmel und dann hineinzudrehen. Das ist der Punkt. Und das darum geht es bei Inspiration. Erstens, wir versuchen, wie Paulus das beschreibt, zuerst eben auf den Himmel zu hören. Und dann zweitens, was steht im zweiten Kreis? Beziehungen. Zweitens geht es um Beziehungen. Das heißt, wir als Leitungsteam sind zuerst eine Bruderschaft. Wir sind zuerst eine Gemeinschaft, nicht nur im Sinn einer Arbeitsgemeinschaft, sondern in dem Sinn, dass wir Leben teilen, in dem Sinn, dass wir voreinander Rechenschaft abgeben, in dem Sinn, dass wir unsere Stärken teilen und unsere Schwächen, in dem Sinn, dass wir uns ermutigen und unterstützen und wenn es sein muss, auch beseelsorgern, da wo wir gerade stehen. Und wenn wir zusammenkommen, dann geht es nicht zuerst um das, was wir tun, sondern es geht um die ganz einfache Frage, wie geht's dir? Und mit dieser Frage bin ich immer wieder bei den Führungskräften unterwegs und ich sitze manchmal irgendwo, wir haben mit der ganzen Bandbreite von kleinen Betrieben und Mittelständlern und großen DAX-Unternehmen zu tun und ich sitze manchmal bei Leuten irgendwo in Frankfurt in den Türmen im Büro bei hochpositionierten Führungskräften mit dieser einen Frage, wie geht's dir? Das ist alles, völlig einfach, banal. Und dann sagen die zu mir, und das ist tatsächlich vorgekommen, dann sagen die, Johannes, dass du kommst aus dem Bayerischen Wald, den ganzen Weg, nicht weil du was von mir willst, nicht weil du was von mir erwartest, sondern um mich zu fragen, wie es mir geht, das haut mir einfach die Füße weg. Und wir sind von so vielen Leuten umgeben, die alle irgendwie mit einer versteckten Agenda uns gegenüber auftreten. Wir sind interessant, weil wir Macht haben oder Einfluss oder Geld. Und du kommst nicht, weil es dir um diese Dinge geht, sondern weil es dir um mich geht. Und das sage ich nicht, weil ich so toll bin, das ist einfach nur, auf was deren Herz anspricht, auf die Beziehung. Also wie geht's dir? Und dann ist der dritte Kreis Initiativen und das sind dann die konkreten To-Dos. Das sind dann Projekte, das ist dann Arbeit. Das hat dann auch mit Schweiß und Tränen zu tun. Schweiß und Tränen gibt es bei den Beziehungen auch, aber da meine ich die Umsetzung. So, und aus diesem Fluss heraus, und ich glaube, das ist im Endeffekt das Jesus-Modell. Zuerst die Inspiration, dann die Beziehung, dann die Initiativen, das ist der Weg, den wir von Liv her dabei sind zu entdecken und der uns in ein Abenteuerleben hineinführt, weil Inspiration ist immer spannend. Es geht ja nicht mehr um das, was wir vorhaben, sondern um das, was Gott vorhat. Es geht immer um Beziehungen und das, danach sehnt sich unser Herz und dann werden wir auch aktiv und gehen in die Umsetzung. Und jetzt frage ich euch, wie läuft es normalerweise? Wie läuft es normalerweise? Genau andersrum. Und zwar nicht nur in den Firmen, sondern auch in den christlichen Werken und Gemeinden. Genau andersrum. Wir kommen zusammen, weil es irgendwas zu tun gibt, Initiativen. Ne? Es gibt eine Arbeit und für die Arbeit braucht man Leute und dann hampert man dahin, bis man selber nicht mehr weiterkommt und dann könnte man ja mal Gott fragen, Inspiration. Und das ist völlig der falsche Ansatz. Jesus hat den Vater gesucht und er sagte, ich kann nichts tun als nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich sage nicht eigenes, sondern nur das, was ich den Vater sagen höre. Und wenn Jesus das schon sagte, wie viel mehr gilt das für uns? Er hat sich immer wieder zurückgezogen in der Nacht, bevor er wichtige Entscheidungen traf, bevor er die Jünger auswählte, andere Dinge, um inspiriert zu werden vom Heiligen Geist, vom Vater. Und dann hat er zweitens sich in wen investiert? In seine 12 Mitstreiter, seinen innersten Kreis oder die drei, der allerinnerste, Jakobus, Petrus und Johannes. Und er wusste, wenn ich mich in diese 12 investiere, da waren noch Hunderte und Tausende um ihn herum, die ihn in einem Moment verherrlicht und im anderen Moment in die Pfanne gehauen haben. Man denke nur an den Palmsonntag. Und er wusste, es geht nicht um die Masse, sondern ich investiere mich in diesen engen Kreis von Vertrauten um mich herum, die der Heilige Geist mir gegeben hat. Und dann waren die zusammen unterwegs, Inspiration, Beziehungen. Und dann kam es natürlich auch zu Initiativen. Und immer dann, wenn Jesus und seine Truppe Menschen begegnet ist, dann gab es Veränderung. Kranke wurden geheilt, Dämonen wurden ausgetrieben, Tote standen wieder auf. Es gab Veränderungseinfluss pur. Und das ist das einfache Modell aus den letzten 10 Jahren bei uns entstanden, wobei eigentlich ist es 2000 Jahre alt. Ne? Das ist das Jesus-Modell, was ich heute mal ins Zentrum stellen möchte und wo ich euch ermutigen will, egal wo ihr positioniert seid, also in der Gemeinde, als Leitungsteam, als der innerste Kreis, sucht die Inspiration. Sucht die Beziehungen und aus dem heraus werdet initiativ. Oder im beruflichen Umfeld, das ist ein Modell, das kann ich ins Geschäft reinbringen, Inspiration, Beziehungen, Initiativen, die Reihenfolge mal zu verändern. Ich habe jetzt eine Bank besucht in Frankfurt, wo ich einen der Vorstände seit einigen Jahren begleite. Und das ist keine christliche Bank, also der eine Vorstand schon, aber das ganze restliche Umfeld überhaupt nicht. Und die leben trotzdem, obwohl das keine Christen sind, in einem relativ hohen Maß dieses Modell. Das hat noch nicht zur Folge, dass die so direkt Zugang zum Himmel haben, weil sie ja Jesus nicht kennen. Aber das hat die Folge, dass sie eine außergewöhnlich gute Atmosphäre und Unternehmenskultur haben und die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Einfach aus dem Grund, weil der Kreislauf stimmt und es um Inspiration und zuerst um die Beziehungen und dann ums Business geht. Also mich hat das auch völlig überrascht, dass es das gibt im harten Geschäftsalltag, aber das habe ich vor ein paar Wochen erlebt, als ich in Frankfurt die Bank besucht habe. Also das ist ein Modell nicht nur für die Gemeinde, sondern für die Gemeinde, für das berufliche Umfeld, für das persönliche Leben. Meine wichtigste Zeit jeden Tag ist, wenn ich es schaffe, mir die zu nehmen, die Zeit am frühen Morgen, wo ich mit Gott und mit dem Wort und mit dem Heiligen Geist alleine bin. Und ich liebe das, früh aufzustehen. Ich bin das überhaupt nicht gewohnt von Haus aus. Eigentlich bin ich ein Typ, der morgens Anlaufzeit braucht. Aber ich weiß, wenn ich diese Zeit verpasse, dann fehlt mir was den ganzen Tag. Und deswegen diszipliniere ich mich immer wieder aufzustehen, wenn die Familie noch schläft. Und dann suche ich einfach Jesus. und ich sitze zu seinen Füßen und ich lade den Heiligen Geist ein, zu mir zu sprechen und ich lese im Wort und versuche darüber zu meditieren und ich werde inspiriert. Erstens. Zweitens, Beziehungen. Meine Frau, meine Kinder sind meine wichtigsten Beziehungsfelder in meinem Leben und ich versuche, ich schaffe das nicht immer und ich mache viele Fehler, aber ich versuche mich vor allem in diese Beziehungen zu investieren. Und erst dann, aus dem heraus, können wir initiativ werden. Und ich könnte nicht, also ich könnte schon theoretisch, aber praktisch kann ich es nicht. Ich kann ja nicht im Land rumfahren und fromme Sprüche klopfen und daheim brennt die Hütte. Ne? Sondern wir müssen unser Haus bestellen und es geht immer von innen nach außen. Und deswegen lege ich euch das mal ans Herz. Nehmt euch dieses einfache Bild mit, brütet mal drüber und versucht das mehr in euren Lebens- und Führungsalltag einzubauen. Und das ist der Weg, meine ich, aus einer Anzahl von Aspekten, der Kernweg, dass wir in eine neue Wirksamkeit kommen, das Reich Gottes noch stärker in uns und durch uns gebaut wird und dass wir diesen Veränderungseinfluss auf unser Leben, unser Umfeld, unser Land vielleicht noch besser und fruchtbarer als bisher wahrnehmen können. Ich komme zum Schluss. Mein Fazit: Ich glaube, es braucht nochmal unser Ja. Weil solche Dinge brauchen immer eine Bejahung von unserer Seite. Ich glaube, Gott macht uns ein Angebot. Er ruft uns heraus, nochmal in eine neue Dimension von Leben. Eines meiner Lieblingsbeispiele aus der Bibel ist Abraham. Wie alt war Abraham, als Gott ihm begegnet? Wisst ihr das? Er war schon ziemlich alt, 75. Ne? 1. Mose Kapitel 12 beginnt die Geschichte. 75 Jahre. Und was war Abraham zu der Zeit? Ein gemachter Mann. Ein reicher, relativ vermögender Mann. Er hatte Familie, er war ein Patriarch, er hatte politisch Einfluss. Und ich könnte mir vorstellen, er hat sich innerlich gedacht, wow, mein Leben war recht gut und jetzt setze ich mich langsam zur Ruhe und lasse es noch ein bisschen auslaufen und genieße mal die Früchte dessen, was ich mir erarbeitet habe. Aber er hat mit einem nicht gerechnet. Mit wem? Mit Gott, der upside down in unser Leben hineinkommt und der ihm begegnet und sagt, Abraham, ich fordere dich heraus. Du hast gedacht, dein Leben ist zu Ende. Ich sage dir, jetzt geht es erst richtig los. Ich fordere dich heraus aus deinem bisherigen Kontext. Nochmal in eine neue Dimension von Leben. Verlasse alles, was du bisher kennst. Verlasse deine Familie, dein kulturelles Umfeld, deine Gewohnheiten, deine Denkmuster und komm, folge mir. Ich führe dich wohin? Wohin? Er hat es nicht gesagt, ne? Das ist noch das i-Tüpfelchen auf der Herausforderung, weil es wäre schwierig genug gewesen zu gehen, wenn wir das Ziel wissen. Und Gott macht es nochmal dramatischer und sagt, ich will, dass du mir folgst und ich sage dir gar nicht, wohin. Und erst wenn du gehst, zeige ich dir den nächsten Schritt. Und ich glaube, Gott schützt uns auf die Art und Weise auch ein bisschen, weil wenn wir manchmal wüssten, was kommt, würden wir auch nicht gehen. Ne? So, aber in Abraham wird dieser Charakterzug, dieses göttliche Prinzip so deutlich, dass Gott sagt, ich rufe dich und ich wünsche mir, dass du gehst, dass du Schritte tust, die menschlich gesehen verrückt sind. Aber wenn du das tust, tauchen wir in meine Dimension ein. Und Gott sagt, meine Gedanken sind so viel höher als eure, meine Wege so viel größer. Wie könnten wir es verstehen? Die Wege Gottes. Es ist immer Abenteuer. Und deswegen glaube ich, dass die Frustration und die Langeweile aus dem Gesicht von uns Männern und auch von Frauen weichen wird, wenn wir in diesen originalen göttlichen Weg hineingehen. Und so hat Gott Abraham herausgerufen. Und was begann? Abraham war verrückt genug, Gott zu folgen. Was begann damit? Eine Reise, die wie lange dauerte? Zunächst mal 25 Jahre zwischen dem Herausrufen und der Geburt von Isaak, da war Abraham nämlich 100. Und dann ging es noch weiter. Also Zeit ist immer mit im Spiel und es ist eine Reise und eine Reise besteht aus verschiedenen Schritten und sie beginnt immer mit dem ersten Schritt und das wäre unser Ja zu sagen, Gott, Ich habe das jetzt alles gehört und irgendwie klingt es ein bisschen verrückt, aber ich habe Hunger nach mehr von deinem Reich. Ich habe Hunger nach mehr von deiner Kraft. Ich will nochmal, unabhängig davon, was ich bisher erlebt habe, dich neu erfahren. Jesus, wir zwei gehen nochmal ganz neu los. Jesus, du darfst nochmal neu mit mir beginnen. Heiliger Geist, ich will dich neu und tiefer als bisher als meinen persönlichen Freund kennenlernen und entdecken und mit dir gehen. Und ich glaube, die beste Zeit zu leben ist heute. Ich glaube, Gott hat uns bewusst in unser Land und in unsere Zeit gesetzt. Das ist ja kein Zufall. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war, es war vielleicht anders. Ich glaube, die beste Zeit ist heute. Warum? Wir haben keine andere. Ne? Wir nehmen mal das, was wir haben, erstens. Und zweitens, Gott ist souverän und er hat sich was dabei gedacht. Und deswegen lade ich euch ein, einfach noch kurz zu beten. Und ich bete mal vor und wenn ihr das auf dem Herzen habt, betet einfach in eurem Herzen mit. Vater, wir danken dir für diese Gnade, heute zu leben. Vater, danke, dass du nur gute Gedanken über uns hast. Jeremia 29, 11, ich kenne doch die Pläne, sagt der Vater, die ich über dir habe. Pläne, dir eine gute Zukunft zu geben. Pläne des Gedeihens, nicht des Verderbens. Und das heißt nicht, dass es nicht schwierige Phasen gibt, aber das heißt, dass du mit uns gehst, dass wir Jesus an deiner Hand gehen dürfen und dass du uns ans Ziel bringen willst, deiner Berufung, deiner guten Absichten und dass du in uns und durch uns Veränderung bewirken willst. Und Vater, wir sagen, ich sage ganz neu Ja zu dir und ich ergreife ganz neu deine Hand und ich bitte dich, Vater, führe mich in Jesu Namen in eine neue Dimension von Leben mit dir und von Leben aus dir. Und wir haben schon viel zusammen erlebt, aber wir beginnen gleichzeitig auch nochmal neu. Ich möchte auf eine Abenteuerreise mich mit dir begeben, Vater. Und ich danke dir, dass du nur Liebe für mich hast und mich förderst und mich in deinen Armen und auf deinem Schoß trägst und dass ich ganz nah bei dir sein darf und dass du alles gut vorbereitet hast. Wir danken dir, Jesus, für diese Gnade, die du freigekauft hast, erlöst hast für uns am Kreuz. Du bist der Schlüssel, Jesus. Du bist unser Erlöser. Und wir danken dir, Heiliger Geist, weil du der Herzensveränderer und der Landesveränderer bist. Und wir sagen, Heiliger Geist, wieder ganz neu, wir sind völlig abhängig von dir. Wir können nichts aus uns selber tun. Wir brauchen dich in allem Großen und im Kleinen. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du dich klein gemacht hast, in uns Wohnung zu nehmen. Dass du in mir wohnst und dass ich Freundschaft mit dir aufbauen und pflegen darf. Und so sagen wir neu, ja, Vater, zu deinen guten Gedanken und Plänen. Und wir wissen nicht, wie das im Einzelnen für jeden individuell aussieht, aber wir wissen, dass du unser guter Vater bist. Und wir wollen die Zeit auskaufen. Und wir haben ein Herz auch für unser Umfeld und für unser Land. Und das darfst du auch nochmal befeuern. Vater, weil du hast uns bewusst in dieses Land gerufen. Nicht aus Zufall, sondern weil du dieses Land liebst. Weil es auf deinem Herzen ist. Und weil du ein strategischer Gott bist. Und weil du ein Beziehungsgott bist. Und ein Gott der Familie und ein Gott der Generationen. Und so wollen wir uns neu in diesem Land positionieren, in unserem persönlichen Land positionieren. Wir wollen neu Inspiration suchen von dir. Wir wollen neu unsere Beziehungen pflegen und uns in die Menschen hinein investieren, die du an unsere Seite gestellt hast. Und wir danken dir für all das und bitten gleichzeitig um deine Hilfe, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und habe versucht, in der Kürze der Zeit, die ich etwas überzogen habe, einfach ein bisschen mein Herz auszuschütten. Danke, dass ich das durfte. Paul, wenn ihr etwas an... Wenn ihr etwas dranbleiben wollt, ich habe zwei konkrete Ergebnisse von so Initiativen mitgebracht. Einmal das Buch Lebe deinen Traum, Ausstieg aus dem Hamsterrad. Das empfehle ich aber nur zu lesen, wenn ihr wirklich wollt, dass euer Leben positiv verändert wird. Wenn das der Fall ist, nehmt das mit, liegt auf dem Büchertisch. Und das Buch hier heißt Erfolgsfaktor Integrität, wie wir Wirtschaft und Gesellschaft erneuern können. Das habe ich mit Claude Schmutz zusammengeschrieben. Das klingt jetzt ein bisschen technisch vielleicht vom Titel, aber inhaltlich geht es um persönliche Herzensveränderung. Und da sind viele praktische Lebensbeispiele und Geschichten drin. Und das wird euch bestimmt auch sehr ermutigen. Also das liegt hier am Büchertisch ums Eck. Und wenn ihr Lust habt, bedient euch. Danke sehr.
Danke, Johannes. Ich glaube, ich habe, als ich das gesagt habe, nicht zu wenig versprochen. Oder nicht, wie sagt man, nicht zu viel versprochen. Also, dass wir wirklich sehr ermutigt werden und auch sehr herausgefordert werden mit der Art von Johannes und auch mit dem, was er zu bringen hat. Und wir haben auch noch Heinrich Baumann eingeladen. Und ich habe ihn eingeladen, weil ich, Heinrich ist jemand, kommst zuerst dran, dann guckst du mit dem Blick, du darfst zuerst. Also Heinrich ist der Grund, warum ich nicht auf einer Bibelschule geendet bin. Ich habe ihn einmal angerufen und habe ihm gesagt, lieber Heinrich, also der Gott war das im Endeffekt dann, aber ich habe ihn angerufen und gesagt, lieber Heinrich, ich muss mit dir reden, und dann kam er in meine kleine WG damals. Und dann hat er hat kurz vorher erfahren, dass sein Sohn die Schule schmeißt und Vollzeitmissionar wird. Und er sagte zu mir, Paul, ich verstehe dich oder so, kann ich mich erinnern, aber ja, denk mal drüber nach, und hat mir dann ein paar Impulse gegeben. Und das hat mir damals sehr geholfen, dass ich gesagt habe, okay, und mit dem übereingestimmt, was Gott mir eigentlich schon vorher gesagt hat, deine Bibelschule ist da, wo du bist, an der Uni, und mach das mal zu Ende. Und genau, da bin ich immer noch sehr dankbar. Und das hat mich sehr geprägt, und das war eine wichtige Abbiegung in meinem Leben. Und da sind viele Dinge dadurch gekommen. Aber du bist gleichzeitig auch hier in der Evangelischen Allianz der Vorsitzende. Du bist der Vorsitzende von On the Move in Deutschland. Ich kenne wenig Leute, die sich so viel um die Einheit der Christen einsetzen mit verschiedenen Methoden. Und ihr habt jetzt was ganz Neues aus Holland hergebracht, so ein HIP-Projekt, wo Christen Nicht-Christen helfen. Und ich denke, du hast wirklich was zu sagen zu dem, was so Christen in der Gesellschaft machen können und wie wir unser Land prägen können. Und herzlich willkommen, Johannes. Heinrich. Johannes ist ein Sohn. Herzlich willkommen, Heinrich.
Ist ja immer lustig, was man für Auswirkungen hat im Leben von Leuten. Ja, manchmal weiß man nicht, was man dann in Schuld hat, so was dabei rausgekommen ist und so. Ich weiß das nicht immer. Bei den Dingen, die ich getan habe und die ich auch dann angefangen habe, was dann dabei rauskommen konnte. Ich bin aber im Nachhinein ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, davon, dass aus Sachen, wo ich gedacht habe, naja gut, was soll davon werden, richtig was geworden ist. Und das eine ist das, was ich denke, was wir hier in unserer Stadt an Miteinander haben, von Christen aus unterschiedlichen Kirchen, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt es auch in vielen anderen Städten, aber die Herzlichkeit und das Miteinander von Verantwortlichen aus verschiedenen Gemeinden, die Vertrautheit und das Vertrauen untereinander, hat zu tun mit Beziehungen. Also deswegen hat mir diese Grafik hier auch sehr, sehr gefallen, weil sie wirklich genau das auch nochmal zeigt, die gemeinsame Überzeugung, dass wir als Leute, die Kinder eines Vaters im Himmel sind, diese Familie Gottes auch leben können und sollen. Und das ist eine echte, spannende Geschichte. Ich weiß nicht, aus welchen Städten ihr sonst auch kommt. Die Frage, ob uns das wirklich auf dem Herzen ist und ob wir das dann tun, mit allen komplizierten und schwierigen Geschichten uns eins zu machen wegen Jesus, weil er dafür gebetet hat, dass wir eins sind und dass die Welt erkennt, dass der Vater ihn gesandt hat. Das irgendwie hat das so eine existenzielle Verbindung. Und ich habe vorhin gesagt, ich glaube Gesellschaft wird durch Revolution verändert. Ich komme so aus der Studentenbewegung und so. Und wir hatten das echt drauf. Bis mir dann, nachdem ich mich bekehrt hatte, völlig klar war, dass die wesentliche Revolution die Revolution der Herzen ist. Die Veränderung. Und deswegen liebe ich Evangelisation. Weil das zielt genau darauf ab. Und als wir in der Allianz angefangen haben, uns wirklich näher zu befreunden, das war nicht ganz einfach. Und das ist immer noch nicht abgeschlossen. Haben wir nach ein paar Jahren angefangen, bei der Allianz Gebetswoche ein Gebet für die Stadt zu initiieren. Jedes Mal am Anfang, in der Regel der Gebetswoche, Anfang des Jahres, machen wir Gebet für die Stadt im Rathaus, im großen Sitzungssaal, wo die Entscheidungen für die Stadt getroffen werden, treffen wir uns zum Beten mit ungefähr 200, 300 Christen und beten miteinander für spezielle Anliegen der Stadt, immer ein bisschen thematisch. Dieses Jahr waren es Flüchtlinge und gucken, dass wir da wirklich auch in dem gehen. Und ich bin sehr gespannt, wie Gott die Dinge macht, weil einmal haben wir für Finanzen zum Beispiel gebetet, kann ich mich erinnern, für die Finanzen der Stadt, die sind immer noch marode. Aber damals war es auch ganz schlimm und es ereignete sich, dass wir also 2 Wochen später in der Zeitung lasen, dass die Stadt Bielefeld eine Rückzahlung vom Land Nordrhein-Westfalen bekam. In nicht unerheblicher Höhe, ein paar Millionen. So, ich dachte, cool, ja, danke, Herr. Und so, dass wir auch Glauben dafür haben, dass Dinge, die wir beten, auch wirklich geschehen. Ich war jetzt, wir sind gestern aus Rastatt zurückgekommen und haben rein zufällig einen Menschen getroffen, der 40 Jahre im Rat der Stadt Rastatt da ist, und einer fragte ganz so plump, ob ihm das da gefällt und so. Und er sagte dann, es ist ein ganz schwieriger Job. Oh, warum? Ja, die Menschen haben sich verändert. Die Bevölkerung hat sich ziemlich verändert. Und dann erzählt er davon, wie er häufig dieser Anspruchshaltung von Menschen begegnet, die sagen, hey, da muss doch die Stadt was für tun und so, keiner macht hier was und ja, endlich mal Veränderung hier und so. Und also ständig ihre Ansprüche anmelden und die müssen doch alle mal was machen hier. Und wenn er dann so fragt, was macht ihr denn? Was ist denn eure Initiative? Sagen so, wieso ich? So. Und sagt, da hat sich einfach etwas verändert. Und ich glaube total, dass wir als Christen, als Kirchen, als Gemeinden, in der Superposition sind, nämlich sagen zu können, es geht darum, dass wir einfach in Verantwortung sind. Für uns selbst, für unsere Familie, für unsere Stadt, für unser Land. Ich liebe auch diesen Spruch von John F. Kennedy, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. In dieser Dimension einfach zu denken und auch zu glauben und sich zu investieren. Und letzten Endes ist dieses HIP-Projekt auch daraus entstanden. Gut, da kann ich dann hinterher noch, wenn jemand Lust hat, persönlich was zu erzählen. Das Tolle ist, wir sind für den Bielefeld-Preis nominiert. Hey! Eine von den 10 Initiativen, die nominiert sind. Und wir haben ganz unbescheiden gebetet, dass wir den ersten Platz kriegen. Und hoffen sehr, dass also auch dann gesehen wird. Dieses Video kann man auf Radio Bielefeld dann anklicken. Unter Bielefeld-Preis und kann man sich dann da angucken, was die da gemacht haben von Radio Bielefeld. Aber ich glaube, dass es darauf ankommt, dass wir Glauben haben dafür und Mut haben dafür, zu sagen, wir gehen mit in Verantwortung für unsere Stadt. Wir beten für die Verantwortlichen. Die machen einen harten Job, die Leute. Ja? Und wir beten dafür, dass Dinge sich ändern dürfen, dass Meinungen von Menschen sich ändern und dass wir positiv was verändern. Ab 3. Oktober dieses Jahr gibt es ein Jahr der Dankbarkeit in Deutschland. Haben so Christen initiiert. Wird eine coole Geschichte werden. Weil ich glaube, wenn wir anfangen, zum Beispiel uns bei der Kassiererin am Aldi oder so mit freundlichem Gesicht zu bedanken für ihren Job, den sie macht. Oder bei der Polizei bedanken für den harten Job, den sie oft zu machen haben. Und, ja. Also ich denke, das verändert was. Und da werden wir uns mit vielen Leuten, auch Leuten, die keine Christen sind, denke ich, eins machen können und sagen, hey Leute, da verändern wir mal was. Komm. Was? 7 Minuten hast du gesagt.
Okay, wir haben das so schön. Hast du genau, hat deine Frau dir ein Signal gegeben?
Nee.
Genau. Genau, Sabine ist auch da. Schön, dass du da auch da bist. Genau, danke Heinrich. Also Heinrich hat auch viel zu erzählen. Wir können nachher gleich auch noch Fragen stellen und auch Statements abgeben. Alle. Und als nächstes würde ich gerne, dass Lalit ein paar Minuten sagt. Wahrscheinlich mit Übersetzung wird es ein bisschen länger dauern. Lalit haben wir irgendwie per Zufall kennengelernt. Der hat mal irgendeinen Artikel geschrieben im Internet. Oder jemand hat eine Predigt von ihm im Internet reingeschrieben und da ging es um die Deutschen und wie die Deutschen so sind. Und er hat so ein Wort gehabt für unser Land in Berlin und dann haben wir den kontaktiert und Lalit in seiner Art, das ist Doktor und Professor und wenn man mal in Sri Lanka bei ihm da ist, merkt man, der hat so leicht königliche Züge auch. In seiner leichten Art sagt er, ich komme nächsten Monat sozusagen zu euch. Und wir wollten einfach nur Hallo sagen und seitdem ist eine enge Beziehung entstanden und wo Lalit uns begleitet auch als Gemeinde, wo wir zu ihm hinfliegen und lernen können, und sehen können, wie Gott durch ihn und seine Frau da eine ganze Gemeindebewegung in Sri Lanka aufgebaut hat. Und das Interessante ist einfach, man kommt zu ihm und dann ist man da und dann trifft er jemanden und dann kommt eine Person entgegen und sagt, ja, das ist ein Mensch, der hat die größte Sicherheitsfirma in Sri Lanka. Dann kommt der Nächste, das ist ein 5-Sterne-General, der im Krieg durch Träume Gott dem Strategien gezeigt hat. Dann kommt man zum Nächsten, das ist der Chef des größten Versicherungsfirma und so geht's weiter. Momentan ist er gerade mit einem der größten Direktoren Sri Lankas am Beten, dass er aus seiner Alkoholsucht rauskommt. Er ist immer busy, immer wenn er einen Menschen sieht, immer wenn er irgendetwas kauft. Der war jetzt bei Teddy Toys und hat ganz viel eingekauft für die im Kinderheim und auch für die Arbeit, die sie da haben. Und da betet er über jedes Spielzeug, dass durch dieses Spielzeug jemand sich bekehrt. Wenn er ein Spielzeug nimmt und sagt, ja, wir nehmen das mit, wir kaufen das, dann betet er immer, dass sich jemand bekehrt. Also egal, was er tut, er hat Mission im Herzen und im Mund. Und ich glaube, niemand, der so schnell jemand zur Entscheidung zu Jesus bringen will. Und es ist wirklich eine sehr spannende Sache, das zu erleben, wenn man das da wirklich sieht und man da ist, was Gott da gemacht hat. And I will be very pleased if you can share probably the most important thing, how God brought you to the place where you are now in as church in your country, and how you feel. What we probably even need also as Germans. You're welcome to come. Helmut will translate. It's more relaxed for me then. So you have 14 minutes. I said to you.
Thank you, Paul.
Danke, Paul.
It's a great joy to be with Paul, Helmut and Johannes.
Es ist eine große Freude, mit Paul, Helmut und Johannes zu sein.
I met Johannes in 2006, I think.
Johannes habe ich 2006 getroffen.
And then last year in October, Helmut and Paul went to Bleibach, Bavaria.
Und letztes Jahr im Oktober sind Paul und Helmut auch nach Bleibach in den bayerischen Wald gefahren.
Where Johannes invites his contacts and we have it's like a interactive seminar for about 2.5 days.
Wo Johannes seine Bekannten hat und wo wir für 2,5 Tage so ein interaktives Seminar haben.
It's called Clarion Call.
Wir nennen das den Wachruf.
This October also we will be having it.
In diesem Oktober werden wir das auch wieder haben.
I'm a doctor, Hiranti is a lawyer.
Ich bin selber ein Arzt, meine Frau ist Anwältin.
So we were trained in our nation to do the professions.
So und wir wurden in unserem Land ausgebildet, um diese Berufe auszuüben.
God called us directly from heaven.
Gott hat uns direkt berufen.
Meaning one day he said, now you will be serving me.
Eines Tages sagte er, von heute an wirst du mir dienen.
This is unexpected.
Das war völlig unerwartet für mich.
I always wanted to do only academic medicine.
Ich wollte eigentlich nur eine akademische Karriere im Bereich der Medizin verfolgen.
We were keen Christians, but we always wanted to do our professions and do Christianity.
Wir waren bereits mutige Christen, kühne Christen, aber wir hatten eigentlich nur unsere Karriere im Fokus und da Christ zu sein.
And when God called us, we did not know what this calling meant.
Und genau so war das auch bei uns, als Gott uns gerufen hat, wussten wir nicht, was dieser Ruf bedeutet. Wir haben unser bequemes Stadtleben aufgegeben und sind in eine kleine Hütte umgezogen. Wir hatten auch keine Ersparnisse, wir haben dem Herrn vertraut. Und in dieser kleinen Lehmhütte fingen wir an zu verstehen, wie Gott arbeitet.
Our training was strange.
Unser Training war sehr fremd.
But while in that hut we began to have people coming to us with different demon afflictions.
Aber während wir in dieser Hütte waren, kamen verschiedene Leute mit verschiedenen Problemen. Das meiste davon war mit von dämonischer Art.
In that hut we had to pray to survive.
Und wir mussten beten, um zu überleben in dieser Hütte.
And we began to understand that in a given province of Sri Lanka, how the invisible world affects people.
Und dadurch bekamen wir ein Verständnis, wie in dieser bestimmten Provinz in Sri Lanka die unsichtbare Welt die Leute beeinflusst.
So it was initially one at a time very poor people.
Und am Anfang haben wir sehr sehr armen Leuten gedient.
One day someone prayed over Hiranti and said you are now ministering to very poor people.
Eines Tages betete jemand über Hiranti und sagte, momentan dienst du sehr armen Leuten.
And we were at that time as poor as the poor.
Und wir waren genauso arm wie diese Armen.
Because we were not practicing our professions.
Weil wir haben unsere Berufe nicht ausgeübt zu der Zeit.
But that prophecy said, but in time to come you will be ministering to the highest in the land.
Aber dieser Mann, der über Hiranti betete, prophezeite, es wird eine Zeit kommen, wo ihr den Höchsten des Landes dienen werdet.
So we began to get a breakthrough in one village in Sri Lanka.
Und danach hatten wir einen Durchbruch in einem Dorf in Sri Lanka.
Worst alcoholic got saved.
Und Gott hat dort den schlimmsten Alkoholiker errettet.
The worst demon possessed man got healed.
Und einer der schlimmsten dämonenbesessenen Menschen wurde geheilt.
So for us this prayer governing a village came from the worst person getting saved.
So, und wir hatten für dieses Dorf gebetet und im Gebet geherrscht und das fing damit an, dann, dass die schlimmste Person errettet wurde.
And we were living next to one of the best known criminals in the country.
Und wir lebten direkt neben dem bekanntesten Verbrecher des Landes.
So it was a strange training from every stronghold and demonic stranglehold. People came.
So, das war ein sehr fremdartiges Training für uns, denn aus jedem dämonischen Bereich oder aus verschiedenen schlimmen Umständen kamen die Leute zu uns.
We were passionate to get these people saved into Christ.
Und wir waren sehr leidenschaftlich, diese Leute zur Errettung in Christus zu bringen.
So we would have meetings in one place and demon possessed people will fall in their house 100 meters away.
Und wir hatten zum Beispiel in einem Platz, in einem Ort unsere Treffen, aber gleichzeitig 100 Meter weiter in der Nachbarschaft wurden die Leute von Dämonen frei.
We didn't plan these things.
Und wir haben diese Dinge nicht geplant.
We began to understand society at the grassroots levels that people are held bound by demonic strongholds.
Aber wir fingen an zu verstehen, wie die dämonische Welt auf der ganz unten auf der Grundlage die Gesellschaft gebunden hält.
We didn't shout at demons.
Wir haben nicht da rumgebrüllt auf Dämonen.
We waited in the presence of God.
Wir haben in der Gegenwart Gottes gewartet.
Fasting was very easy because we had very little food.
Fasten war sehr einfach, weil wir nicht viel zu essen hatten.
We cooked once a day only.
Wir haben einmal am Tag nur gegessen in der Zeit.
I was very thin.
Ich war sehr dünn damals.
Thinner than Helmut.
Dünner als Helmut.
And we were very glad out of every kind of sin stronghold this poor criminal people got saved.
Und uns ist aufgefallen, dass aus jeder möglichen Art von Sünde wurden Leute gerettet.
And later I wrote about it. Every kind of major demon stronghold people from that demon stronghold got saved.
Und später, ich habe darüber geschrieben, aus allen verschiedenen so dämonischen Festungen heraus sind Leute herausgerettet worden.
For example,
als Beispiel,
Sri Lankas main protecting demon deity is a chap called Vishnu.
Als Beispiel, einer der Hauptschutzdämonen oder Götter in Sri Lanka ist ein Gott oder Dämon, der heißt Vishnu.
In every country, same demon brigades operate, but they have different names.
Und so etwas gibt's in jedem Land, aber die haben andere Namen in anderen Ländern.
So they are brothers and sisters. Of course, they not that sex matters to them, but they manifest like that. So they have German brothers and Sri Lankan brothers. They are all brothers working together in the demonic realm.
Ah, okay. Ja, es gibt dann äquivalente Leute, die heißen hier anders, aber die machen ähnliche Sachen.
So you have Wotan as your war god.
So bei uns war das früher Wotan, unser Kriegsgott.
We have a fellow just like that.
Wir haben einen Götzen, der genauso
when
einen Charakter
people
hat.
Want to fight and make war, they go to that chapter, war wisdom.
Wenn die Leute in unserem Land dann Krieg haben oder Krieg machen wollen, dann gehen sie zu dem Tempel dieses Gottes.
And another principality for exam wisdom.
Und dann gibt es einen extra Gott auch für Weisheit bei Prüfungen.
But people got saved from all these strongholds.
Aber Leute wurden aus all diesen Bereichen herausgerettet.
Now when you get one person delivered out of a stronghold,
wenn man aus so einer Festung einer herausgerettet hat,
come to Christ,
er kommt zu Christus,
blood of Christ works,
das Blut Christi wirkt
that
in ihm,
person comes to the cross,
diese Person kommt ans Kreuz,
that person is filled with the Holy Spirit,
diese Person wird mit dem Heiligen Geist erfüllt,
that stronghold is now cracked up.
Diese Festung kriegt so leichte Risse in der Mauer.
And more people can come out of that stronghold.
Und das öffnet die Tür, dass weitere Leute aus diesem Bereich der Sünde rauskommen können.
So in Germany also behind the intellect and secular humanistic facade there are demon strongholds.
In Deutschland ist das so ähnlich, genauso hinter dem Intellekt und hinter der humanistischen Fassade sind dämonische Festungen.
So we speak the blood of Jesus Christ.
So wir sprechen das Blut Christi.
We call for the power of the Holy Spirit.
Und wir rufen die Kraft des Heiligen Geistes.
And we want to get one person saved at a time.
Und wir wollen eine Person nach der anderen errettet bekommen.
Now demon strongholds make a mountain.
So diese dämonischen Festungen, die bilden einen Berg.
And then there are a lot of people at the bottom of the mountain.
Und man kann sich das wie einen Berg vorstellen. Auf dem Fuße dieses Berges sind
let's
sehr
say
viele
100 people at the bottom
viele
of the
Leute, zum Beispiel 100 Leute.
Then 50 people at the middle of the mountain.
Und je höher das geht, sind umso weniger Leute.
And 5 people just below the top of the mountain.
Gerade unter der Spitze vielleicht noch 5 Leute.
And one fellow at the top of the mountain.
Und dann ist da meistens eine Person, die sitzt an der Spitze.
So we first started ministering to these people came out of the stronghold.
Und zuerst richtete sich unser Dienst zu diesen Leuten, den vielen Leuten
and
unten.
The stronghold began to crack.
Und wir merkten, wie diese Festung sich langsam erschüttert.
Then people from the next level got saved.
Dann wurden Leute aus der nächsten Ebene gerettet.
Then from the next level got saved.
Und weiter von einer höheren Ebene.
Finally, people from the top of the mountain began to get saved.
Schließlich passiert es bei uns, dass Leute von der Spitze
will
errettet
give a
wurden.
Hand clap to Jesus.
Gib mal Jesus einen Applaus.
So never neglect the poor, the worst, the most criminal. Don't neglect.
So leugne nicht oder vernachlässige niemals den Armen, den Verbrecher, diese schlimmen Leute unten.
Often ministry begin with them.
Sehr oft fängt der Dienst da an.
And we don't know when God is going to take us to another category of people.
Und wir wissen nicht, wann Gott uns weiterbringt, dass wir eine Kategorie höher den Leuten dienen.
I don't like to call it another level.
Ich mag diese Bezeichnung höher nicht.
Everyone must be saved.
Denn jeder einzelne von denen muss errettet werden.
So now we say president must be saved.
Wir sagen jetzt, der Präsident muss errettet werden.
But we started with very poor people.
Aber so haben wir nicht angefangen. Wir haben mit den ganz Armen angefangen.
In 1992 we were doing an open air meeting at a city junction.
Haben wir in der Stadt eine Open Air Veranstaltung gehabt?
Simple evangelism.
Sehr an so einer Kreuzung in der
Only
Stadt.
Thing we believed in a big Buddhist nation in a big, big junction, government will give us permission to preach the gospel.
Das war so eine große Kreuzung und wir haben einfach Evangelisation gemacht. Wir haben gebetet und geglaubt, dass die Regierung uns die Genehmigung erteilt, dort Evangelisation zu machen, in einer buddhistischen Nation.
Police gave us permission.
Die Polizei hat uns die Erlaubnis gegeben.
At that time many churches said, you can't preach, it's a Buddhist government, government is against Christians. We didn't believe that.
Zu der Zeit haben uns viele Gemeinden gesagt, oh, das könnt ihr nicht machen, das ist eine buddhistische Regierung, die sind gegen Christen. Wir haben das nicht geglaubt.
If God is for us, who can be against us?
Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein?
You must get that into your head.
Dieses Denken muss in unser
Anybody
Kopf kommen.
Anybody you know can be saved.
Jeder, den du kennst, der kann auch errettet
werden. Any place you want to preach the gospel can be preached.
Und an jeder Stelle, wo du das Evangelium predigen willst, da kannst du es auch predigen.
Germany is not worse than Sri Lanka.
Und Deutschland ist nicht schlimmer als Sri Lanka.
If we can do this in Sri Lanka, you can do it in Germany.
Wenn du das in Sri Lanka tun kannst, kannst du es auch in Deutschland tun.
So I preached the gospel.
So wie ich habe da gepredigt.
Songs and different things.
Wir haben Lieder gesungen und andere Sachen gemacht.
And I gave an altar call.
Und ich habe einen Altarruf gemacht.
Come to Jesus.
Komm zu Jesus.
Old fashioned altar call.
So einen richtig altmodischen nach vorne Ruf.
Reinhard does it too. Half a million.
Reinhard macht das ja auch und da kommen mehr.
We did it, 200 people. And in that crowd was a very Buddhist gentleman who knew the president of the country at that time.
Und in dieser Menge, zu der ich gepredigt habe, da war ein buddhistischer Mensch, der den Präsident kannte persönlich.
And when I said, come to Jesus.
Und als ich sagte, komm zu Jesus.
He said later, he didn't see me, he saw Jesus.
Und er sagte, bekannte später, er hat mich nicht mehr gesehen, er hat auf einmal Jesus da vorne
gesehen. Lord was personally present.
Der Herr war persönlich anwesend.
And he saw Jesus calling him.
Und er sah selber, wie Jesus ihn gerufen hat.
And he took a step forward.
Und er machte einen Schritt nach vorne.
And then he said, what am I doing? I'm a Buddhist.
Und dann sagt er, dann fiel ihm ein, oh, was mache ich hier? Ich bin doch ein Buddhist.
All my generations are Buddhist.
Meine ganze Generation waren Buddhisten.
I can't do this.
Ich darf sowas nicht machen.
Then again he saw Jesus calling.
Dann sah er wieder Jesus ihn rufen.
And he came forward.
Und schließlich kam er da.
I laid hands on his head.
Ich habe ihm die Hände aufgelegt.
Prayed the sinner's prayer.
Das Übergabegebet.
He accepted Jesus.
Er hat Jesus angenommen.
It's good that I did not know who he was.
Es war gut, dass ich nicht wusste, wer er war.
Then I got to know who he was.
Nachher habe ich das erfahren.
We went to his home.
Wir sind zu ihm nach Hause gegangen.
Next week, 2 weeks later, 3 weeks later, in the night, a cat came in the night.
2 Wochen später kam eine Katze in der Nacht und hat ihn überall gekratzt, zerkratzt.
Because this gentleman had been so involved in demonic things.
Denn er war in seiner Vergangenheit sehr involviert in dämonische Sachen.
He used to tell the president that there is a very strong ancient stronghold. You can go there and this is the ritual you must do. And in the night they go.
Und er hat dem Präsident diesen Rat gegeben, es gibt da eine sehr, sehr alte Festung und da gehst du in der Nacht hin und tust dieses bestimmte dämonische Ritual.
Ancient strongholds.
Eine sehr, sehr alte Festung.
To get power.
Um da Kraft, übernatürliche Kraft
herzukriegen. To hold on to power in a nation.
Um die Kraft in dem Land zu behalten.
They believe that works.
Die glauben, dass das funktioniert in Sri Lanka.
And this gentleman is the one who takes the president.
Und er war genau der Typ, der den Präsidenten da angeleitet hat.
So there was a lot of evil stuff in his house.
So in seinem Haus war sehr, sehr viel böses Zeug.
One day he said, take all this.
Eines Tages sagte er, nimm das
I
alles.
Don't want to keep this in the house.
Ich möchte das nicht mehr im Haus haben.
So I put it into a gunny sack.
Ich habe das in so eine Mülltüte getan.
I don't want to get caught with my vehicle with all this stuff.
Ich möchte natürlich nicht angehalten werden mit
and
all diesem
we
Zeug.
Went in the night to a canal in the city.
Und in der Nacht sind wir zu einem Stadtkanal gefahren.
I looked this way and I looked that way.
Ich habe mich gut umgeschaut, dass keiner mich gesehen hat und da haben wir alles da reingekippt.
So the Lord has to give us boldness.
Der Herr musste uns Kühnheit dafür geben.
And he was completely saved.
Und er war wirklich völlig errettet.
And he told the president,
und er sagte dem Präsidenten,
there are some people who pray for the nation.
Es gibt hier Leute im Land, die beten für die Nation.
You must meet them.
Du musst dich mit denen treffen.
And that president was the most feared president in our nation.
Und dieser Präsident war der am meisten gefürchteteste Präsident in unserem
His
Land.
Enemies disappeared.
Seine Feinde verschwanden plötzlich.
And hold on to demon power, the sorcerer said, shave all your hair.
Und damit du der Zauberer sagte ihm, damit du deine dämonische Kraft behältst, musst du dich ständig dein ganzes Gesicht rasieren.
So, he shaved his eyebrows,
so er hat seine Augenbrauen rasiert.
And he bathed in milk,
hat sich in Milch gebadet.
And he would sprinkle charm oil in the Bundestein. parliament.
Und er hat dann so ein Zauberöl in im Parlament auf die Stühle gesprenkelt und all sowas gemacht.
He believes evil power will influence how the members of parliament work.
Und er hat geglaubt, dadurch werden die bösen Mächte die einzelnen Parlamentsmitglieder beeinflussen.
Sri Lanka is a very nice place to live.
Sri Lanka ist ein sehr netter Ort, um da zu leben.
I invite you to come there.
Ich lade euch ein, da hinzukommen.
So he took us to meet the president.
Er hat uns genommen und uns zum Präsidenten gebracht.
And we were praying and that night we got prophecy for the president.
Und wir haben gebetet und in der Nacht haben wir eine Prophetie für den Präsidenten bekommen.
Everybody was scared of that president.
Jeder hatte Angst vor diesem Präsidenten.
But God gave a door.
Aber Gott hat eine Tür geöffnet.
We always believe it's only a door of God can make us to meet a president.
Wir wussten immer, dass nur wenn Gott die Tür öffnet, dann werden wir diese Gelegenheit kriegen.
Two, God has to give a word.
Zweitens, Gott muss ein bestimmtes Wort geben.
If you are to meet a president, God has to speak because God appointed the president into that place.
Wenn du den Präsidenten triffst, muss Gott sprechen, weil Gott hat diesen Präsidenten eingesetzt.
So we realize the head of state chair belongs to our Father in heaven.
So uns ist klar geworden, der Stuhl dieses Präsidenten gehört dem unserem Vater im Himmel.
Angela Merkel sits on it. God bless her.
Angela Merkel sitzt auch auf einem Stuhl.
But this seat belongs to our Father in heaven.
Aber der Stuhl oder der Thron, die Macht, die sie innehat, gehört unserem Vater im Himmel.
So this seat is the business of the church.
Deswegen ist dieser Stuhl, diese Macht auch das Geschäft der Gemeinde.
So the church keeps the Lord's staff and the Lord's scepter.
Die Gemeinde hält den Stab des Herrn und den das Zepter des Herrn.
Lord's scepter for economics and provision. Lord's staff for economic and provision.
Der Stab Gottes für ökonomische wirtschaftliche Versorgung des Landes.
God's scepter for government and justice.
Und Gottes Zepter für Regierung und Gerechtigkeit.
This seat belongs to us.
Dieser Sitz gehört uns.
Chancellor's seat belongs in the church.
Der Sitz des Kanzlers gehört in die Gemeinde.
Wie Isaiah 9:6 says, his wonderful counsel.
Jesaja
9:6.
Jesaja 9:6 sagt, er ist ein wundervoller Ratgeber.
And Isaiah 9:7 says, the government of God rests upon our shoulder.
Und in Vers 7 steht, die Regierung Gottes ruht auf seinen Schultern.
We are the messianic community.
Wir sind diese messianische
Gemeinschaft. His crown is on our head.
Seine Krone ist auf unserem Kopf.
His scepter is in our hand.
Sein Zepter ist in unserer
Hand.
And
this seat belongs in the church.
Und dieser Sitz gehört in die Gemeinde.
So we pray like that.
So haben wir damals gebetet.
Whoever sits on this seat.
Wer immer auf diesem Präsidentensitz sitzt.
We hit his head with the scepter of God.
Wir hauen seinen Kopf mit dem Zepter Gottes.
He must obey God.
Er muss Gott gehorchen.
But this seat belongs to God our Father.
Denn dieser Sitz gehört unserem Vater Gott.
This is the head of state.
Und dies ist unser Präsident.
But God created that seat.
Aber Gott hat diese Position erschaffen für ihn.
Did you understand that?
Versteht ihr dieses Denken?
We really believe this.
Wir haben dies, wir glauben das wirklich.
So we met with this president.
Und wir haben uns mit dem Präsidenten getroffen.
At that time I did not know all this.
Zu der Zeit damals wusste ich all dies noch nicht.
Later I began to understand.
Später fing ich an, all diese Zusammenhänge
Later
zu verstehen.
I began to write about this.
Später habe ich angefangen, darüber zu schreiben.
But it's a passion for evangelism.
Aber es war die Leidenschaft für Evangelisation.
That took us to the President.
Die uns bis zum Präsidenten gebracht hat.
Because we kept doing the Great Commission every day.
Denn wir haben den großen Missionsbefehl jeden Tag befolgt.
So I had got this prophecy.
So ich hatte diese Prophezeiung.
I told him.
Ich habe es dem Präsidenten gesagt.
It was a big table.
Da war ein riesiger Tisch.
I was seated like this.
Ich saß da so.
He was seated here.
Er saß hier.
I said, God is your master.
Ich sage, Gott ist dein Herr.
And you must obey God.
Und du musst Gott gehorsam sein.
It's in God's place you are seated in this seat.
Gott hat dir diese Position gegeben.
And God is the shepherd of the nation.
Und Gott ist der Hirte der Nation.
You must be a shepherd to the people.
Du musst der Hirte der Menschen sein.
And five of us went.
Fünf von uns sind dahin gegangen.
You went. Hiranti went.
Hiranti war auch dabei.
Three others went.
Drei andere sind noch mitgekommen.
Myself and Hiranti and three others.
Ich, Hiranti und noch drei andere.
After a while I realized I'm speaking to him with my.
Nach einer Weile ist mir klar geworden, dass ich die ganze Zeit mit dem Finger so auf ihn zeige.
I said I'm very sorry.
Ich sagte, oh, das tut mir leid.
I didn't mean to do this.
Ich wollte das nicht machen.
But I said I'm speaking under the authority of God.
Aber ich spreche hier unter der Autorität Gottes, sagte
Because
ich ihm.
Because it's the authority of God, he listened.
Denn es ist die Autorität Gottes, der so einen Mensch zuhört.
He had given us 40 minutes.
Er hat uns 40 Minuten gegeben.
I spoke to him for 1 hour 20 minutes.
Ich habe eine Stunde und 20 gesprochen.
And God is master, God is shepherd.
Ich sagte ihm, Gott ist der Herr, Gott ist der Hirte.
God is the Father.
Gott ist der Vater.
God is the Savior.
Gott ist der Retter.
I said, God is the savior and you must get saved.
Und Gott ist dein Retter und du musst auch errettet
and
werden.
And I told him if not you will take vengeance out of people.
Wenn nicht, you will take
vengeance.
Wirst du
revenge.
Wirst du Rache nehmen.
He was taking revenge from people.
Denn er hat die Leute fingen bereits an sich an ihm zu rächen.
Vengeance belongs to God.
Und er hat sich an Leuten gerecht und Rache ist Gottes.
And
Rache
said,
gehört
the fifth
Gott.
Thing. God is master, shepherd, savior, father. I said a fifth thing.
Da war noch eine fünfte Sache, die ich ihm gesagt habe.
And then we prayed for him.
Und danach habe ich für ihn gebetet.
So that was our first encounter with the president.
Das war unsere erste Begegnung mit dem Präsidenten.
Simply because we did evangelism.
Einfach nur deshalb, weil wir evangelisiert
and
haben.
Someone known to the president got saved.
Und jemand, der den Präsidenten kannte, wurde errettet.
Then a young Air Force officer came Monday.
Eines Tages kam ein junger Luftwaffenoffizier.
Actually, someone asked for prayer.
Und er bat um Gebet.
We had an anointing over alcohol.
Wir hatten eine Salbung für Alkoholabhängige.
We would pray over totally drunk people.
Wir haben über komplett betrunkene Leute gebetet.
They immediately became sober.
Und die wurden sofort nüchtern.
Of course, this is with fasting and prayer.
Natürlich, das hatte auch mit Fasten und Gebet
zu tun. We had a large prayer team living with us.
Wir hatten ein großes Gebetsteam, was mit uns gelebt hat.
In our house at one time there were 25 people.
Eine Zeit lang lebten in unserem Haus über 20 Leute.
We lived like a YWAM base.
Wir haben gelebt wie so eine Jugend mit einer Missionbasis.
Morning prayers, night prayers.
Morgengebete, Nachtgebete.
We had very little to eat.
Wir hatten sehr wenig zu essen.
All the money we put on the ministry.
Alles Geld haben wir für den Dienst ausgegeben.
We did not know how food will come next day.
Wir wussten manchmal nicht, wie am nächsten Tag das Essen kommen
but
wird.
We had no time to worry.
Aber wir hatten keine Zeit, uns darüber Sorgen zu machen.
We were on the gospel.
Denn wir haben das Evangelium geprägt.
So I was asked to come and pray for this young Air Force officer.
So ich wurde gebeten, für diesen jungen Luftwaffenoffizier
he
zu beten.
He was in a private hospital.
Er war in einem Privatkrankenhaus.
Because it was not good for the Air Force to know that he drinks so much.
Denn es war nicht so gut, dass die Luftwaffe erfährt, dass er so viel Alkohol trinkt.
When he drinks alcohol, he gets so drunk, he wants to commit suicide.
Wenn er dann richtig betrunken war, wollte er immer Selbstmord machen.
So I went and prayed with him.
Ich bin gegangen, habe mit ihm gebetet.
He got saved.
Er wurde errettet.
Later he became the commander of the Air Force.
Später wurde der Oberbefehlshaber der Luftwaffe in Sri Lanka.
So from 1995 to 2006 we discipled him.
Von 1995 bis 2006 haben wir mit ihm Jüngerschaft gemacht.
So and in 2006 he became the Air Force commander.
2006 wurde er dann der Luftwaffenoberbefehlshaber.
So 11 long years of discipling.
11 Jahre Jüngerschaft.
And through the war years every day I prayed with him.
Und in den Jahren des Bürgerkrieges habe ich jeden Tag mit ihm zusammen gebetet.
Every day he prayed saying Lord let me not hit civilian targets.
Er hat jeden Tag gebetet, Herr, lass mich bitte nicht zivile Ziele treffen.
Then he took us to meet other presidents.
Er hat uns wieder die Tür geöffnet, andere Präsidenten zu treffen.
So every day we do our pastoral work.
Jeden Tag haben wir unsere pastorale Arbeit getan.
But we always have the nation in our heart and in our vision.
Aber wir haben immer die Nation in unserem Herzen und auch in diese Vision.
Every day of the war we prayed.
Jeden Tag des Bürgerkrieges haben wir gebetet.
Then this Tamil people had this terror leader.
Diese tamilischen Leute hatten damals so einen Terroristenanführer.
He was terrible.
Er war schrecklich.
And we used to pray every Saturday from 3:30 to 6 o'clock.
Wir haben jeden Samstag von 3:30 bis 6 Uhr gebetet.
We prayed every Friday from 9:30 to 1:30 to in the night.
Und jeden Freitag vom 9:30 bis dann in die Nacht haben wir gebetet.
Because for us it was when we pray we are governing the seat of the nation.
Denn für uns war es so, wenn wir beten, dann regieren wir diesen Sitz der Nation.
Then one of our elders saw a vision.
Einer von unseren Ältesten hatte eine Vision damals.
He was kneeling in prayer and in his spirit was taken into the room of this terror leader.
Er kniete im Gebet und plötzlich wurde sein Geist in diesen Raum des Terroristenführers entrückt.
He said he was taken through jungles and he was in a dark place.
Er sah, wie er da durch so einen Dschungel geführt wird und in einem sehr dunklen Ort.
And he heard two voices talking.
Und er hörte, wie zwei Stimmen dann reden.
Terror leader saying, "Give me the land."
Der Terroristenführer sagt, gib mir das Land.
Satan's voice saying, give me blood.
Satans Stimme antwortete, gib mir Blut.
And the terror leader says, I'll give you 1,000 lives.
Und der Terroristenführer sagte, ich gebe dir 1,000 Leben.
And Satan says, not enough.
Satan sagte, nicht genug.
So these are real prayer encounters.
Das war wirklich eine Gebetsbegegnung.
And after a while, that terror leader realized that someone else is in the room.
Plötzlich realisierte dieser Terroristenführer, dass jemand anders noch im Raum ist.
He turned to our elder and wanted to kill him.
Er drehte sich zu unserem Ältesten und wollte ihn umbringen.
But it was not our elder, his spirit, Dinesh.
Aber es war nur sein Geist da. Er war ja nicht körperlich anwesend.
In the name of Jesus Christ of Nazareth.
Und er sagte im Namen Jesu Christi von Nazareth.
I cast you out of this nation.
Ich treibe dich aus, ich werfe dich raus aus dieser Nation.
Then he said that terror leader became smaller and smaller and he was snarling, growling, but he went down.
Und für ihn sah das dann so aus, als ob dieser Terroristenführer kleiner und kleiner wurde und kleiner wurde.
That was only a trance.
Das war nur eine Trance.
Vision is what you see.
Eine Vision ist, was du siehst.
Trance, you are involved in it.
Aber in so einer Trance bist du wirklich involviert.
Is it difficult to believe?
Ist das schwierig für einige hier zu glauben?
But there's a realm of prayer like that.
Es gibt einen Bereich des Gebets,
we
wo sowas passiert.
Alone.
Wir haben das nicht allein gemacht.
Whole church prayed.
Die ganze Gemeinde hat gebetet.
We prayed long hours.
Wir haben lange Stunden gebetet.
Every prayer session, we were like the forward defense line.
Jedes Gebetstreffen, wir waren wie die vorderste Verteidigungslinie.
I have written a book called Church is the forward defense line of God.
Ich habe darüber ein kleines Buch geschrieben. Die Gemeinde ist die erste Verteidigungslinie Gottes.
Church must be everywhere the battle happens.
Die Gemeinde muss überall da sein, wo der Kampf stattfindet.
And one great saint of God said, whatever battles we battle, if we are not at the place where the battle is raging, our battle is irrelevant.
Und ein Heiliger, ein Mann Gottes sagte, wo immer auch der Kampf stattfindet, wenn wir nicht da sind, wo der Kampf gerade am wüten, sind all unsere anderen Kämpfe irrelevant.
Who said that?
I don't know.
Martin Luther.
Martin Luther.
He said, Church must do the battle.
Er sagt,
where the battle is happening.
Die Gemeinde muss da die Schlacht führen, wo die Schlacht auch wirklich stattfindet.
So we got this understanding, we are the forward defense line.
So bekamen wir dieses Verständnis, wir sind
Church
die vorderste,
is the forward defense line.
Die Gemeinde ist die vorderste Verteidigungslinie.
In the gender battle, Church is the forward defense line.
In diesem ganzen Genderkampf, die Gemeinde ist die erste Verteidigungslinie.
And who will be chancellor after Angela Merkel?
Und wer wird der nächste Kanzler nach Angela
Church
Merkel sein?
Is the forward defense line.
Die Gemeinde ist die vorderste Verteidigungslinie.
So these are some things we have learned.
Dies sind einige der Dinge, die wir gelernt haben.
God bless you.
Gott segne euch.
Genau, in Asien ist die Zeit ein bisschen anders. Genau, Lali, danke für deine for your input. Und das ist was ganz anderes. Ne? Aber wenn man da ist, dann erlebt man das. Dann ist man wirklich mittendrin. Und erlebt das, diese Realität, dass es nicht irgendwie Fantasiewelt ist. Und man kann das nicht kopieren. Ne? Man kann das nicht machen. Aber ich glaube, was wir alle gehört und verstanden haben, es fängt immer mit einem an. Ne? Es fängt immer mit dem an, mit meinem Nächsten, der Jesus nicht kennt, dem man das Evangelium bringen kann und bringen soll. Ne? Und mit dem man Beziehungen anfängt zu leben und dann Gott, tut Gott den Rest. Und vielleicht ist das genau die Person, die den Leuten dann die Türen öffnet, um noch andere Menschen zu erreichen. Ne? Wir wollen immer das Geheimnis wissen, wie hast du es geschafft? Ich habe ne, leid, aber es fing mit einer Person an. Es fing mit den Menschen ganz unten an. Und da denke ich, das ist für mich immer sehr überführend, weil als junger Mensch, man will die Welt verändern. Oder ich wollte sehr oft die Welt verändern, man kommt immer wieder an die Grenzen. Aber es fängt immer mit einer Person an, die man für Jesus gewinnt. Hat jemand von euch Fragen oder Statements zu dem, was ihr gehört habt? Also könnt zu Johannes, zu Lali, zu Heinrich. Ihr habt viel gehört, ist auch okay, wenn ihr jetzt nicht sprudelt, aber es ist gut, wenn ihr irgendwie was habt. Ja. Ist okay. Ihr seid alle voll. Genau, wir haben viel Gutes gehört und wir haben wahrscheinlich viel Inspiration gekriegt. Und dann lass uns einfach die Zeit nutzen, ein bisschen Beziehungen zu knüpfen, dass wir einfach, vielleicht können wir noch ein bisschen uns austauschen oder einfach uns unterhalten. Und wer weiß, in Bielefeld gibt es viele Initiativen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass mit durch Beziehungen mit Johannes entsteht was, mit Lalit entsteht was, Heinrich viele Jahre und jetzt wieder ein bisschen mehr, bin ich auch Gott sehr dankbar. Und ja, ich bin gespannt, wie Gott jeden Einzelnen von uns benutzen wird, um in seiner Stadt Dinge zu verändern. Leute aus Detmold, Leute aus Bielefeld, aus Delbrück, aus Bad Salzuflen sind ein paar da und ein Lemgoa. Ne, sind aus verschiedenen Städten und ich glaube, dass Gott uns da auch benutzen will und Menschen zu erreichen und den Einzelnen zu sehen und das Evangelium, das einfache Evangelium den Leuten zu bringen. Gut, dann vielen Dank. Schön, dass ihr alle da wart. Danke Johannes, danke Heinrich und Lalit, danke auch. Und falls ihr Fragen habt, ich glaube, es ist total offen. Ich will noch mal sagen, die Bücher liegen da. Schmeißt einfach das Geld in die Kasse. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Und bis dahin, Gottes Segen euch. Ciao.